Hallo und herzlich willkommen beim Fnordfunk, der Radiosendung für Computer auf Radio Rheinwelle 92,5. Im Studio sind heute der Tanjev,
der Ralf
und der Pi.
Unser Thema heute ist freie Landkarten mit OpenStreetMap. Und was das ist und wofür man das gebrauchen kann, wollen wir heute mal näher beleuchten. Und bevor wir das tun, werden wir erstmal ein Stück freie Musik hören. Passend zu der Party, die wir auch übrigens demnächst haben, aber dazu später ebenfalls mehr. Hier ist der Fnordfunk, die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz und ich habe jetzt am Telefon den Alex aus Göttingen. Hallo Alex.
Hallo Tanjev, hallo Hörer.
Hi. Alex, du bist schon seit einer ganzen Weile bei OpenStreetMap dabei, soweit ich weiß.
Ich bin eingestiegen, ja, in dem Augenblick, wo ich dann bei uns auf dem Dorf DSL bekommen habe und das war Anfang letzten Jahres, also Ende 2000 oder Anfang 2008.
Das ist dann schon ganz schön Dorf noch, ne?
Ja, und ich weiß, also wenn man da so beobachtet, wie sich die Datenbank in der Zeit erweitert hat, ist das schon sehr beeindruckend, das so mitzuerleben. Gerade wenn man so ist, irgendwie so eine Stadt wie Göttingen miterlebt, als ich angefangen habe, ja, da gab es die Hauptstraße. Aha. Und wenn dann so von Monat zu Monat es einfach immer mehr wird. Und inzwischen haben wir jetzt seit etwa 4 Wochen, also wir, das ist Der OpenStreetMap-Stammtisch Göttingen, wir sind so eine Gruppe von, ja, wir haben so 10 Leuten, die sich einfach jetzt regelmäßig in Göttingen treffen und dann auch so ein bisschen drüber erzählen und machen, was sie gemacht haben. Ja, wir haben festgestellt, so, dass wir so vor 4 Wochen hatten wir dann endlich alle Göttinger Straßen.
Okay, wie stellt man fest, ob man alle erwischt hat?
Wie haben wir das gemacht? Da haben wir uns einfach in einer Sache auf viele Datenbanken, die wir so bekommen haben, von irgendwelchen Handwerkern anonymisiert und nur nach Straßen und haben uns dann mit unscharfer Suche daraus quasi eine große Datenbank aufgebaut. Und die wir dann gegen die OpenStreetMap-Datenbank abgeglichen haben.
Gut, wir haben jetzt hier in der Sendung eigentlich noch gar nicht so richtig erwähnt, was OpenStreetMap genau eigentlich ist. Vielleicht kannst du das kurz für uns mal tun, für unsere Hörer.
Mach ich doch gerne. Also OpenStreetMap hat sich gegründet 2004 in England. Da war ein gewisser Steve Coast. Der hat es ins Leben gerufen in dem Bezug auf, er wollte Geodaten.
Also eigentlich Landkarten.
Ja, Landkarten, speziell ist die Sache Geodaten, weil Landkarten gibt es ja viele. Mhm. Aber in diesem Fall wollte man Material haben, was man auch benutzen kann. Also nicht nur einfach sich eine Karte angucken und sich freuen, dass sie so schön aussieht, sondern mehr. Also Material, um zum Beispiel, so ein ganz typisches Ding ist, so wenn man einfach mit seinem Navigationsgerät immer unzufrieden war, dass da irgendwie der Algorithmus blöd ist, dass man da also seinen eigenen Algorithmus dranhängen konnte, basteln könnte. Wie geht man da vor?
Und dafür reicht es jetzt nicht, wenn man Papierkarten abscannt, sondern das Gerät muss ja dieses Straßennetz eigentlich kennen, ne?
Genau das. Ja. Und muss wirklich wissen, von wo nach wo geht es. Und die Daten müssen in maschinenlesbarer Form vorliegen. Und da reicht halt keine Grafik, die gescannt ist. Und dann kommen wir auch gleich zu dem Problem, was nützt es? Es gibt ja auch keine freien Karten, die man scannen kann, wo man dann irgendwas mitmachen kann. Also ich habe vielleicht so ein Beispiel. Ich bin Funkamateur und wir haben immer das Problem gehabt, es gibt ein 3D-Kartenmodell oder ein 3D-Modell der NASA, was man frei benutzen kann. Wo also die Höhendaten vorliegen. Komme ich vielleicht auch später noch dazu, weil auch in OpenStreetMap sind diese Daten natürlich gerne benutzbar. Mhm. Aber dort hatte man das Problem, man hatte ein tolles Programm, was Ausbreitungsprognosen erstellen konnte. Also ja, technisch ist unwichtig. Aber was nützen einem die schönsten Diagramme, wo man wie stark welchen Sender hört, wenn man nicht weiß, wo ist es? Und da ist wieder so ein Punkt, wie wichtig es ist, dort freie Karten zu haben, dass einfach Leute, die Software erarbeiten wollen, wo man irgendwie wissen will, wo ist eine Stadt, dass man diese Daten hat.
Ja, das ist ja was man mit Google Maps zum Beispiel auch machen könnte, oder? So ein eigene Punkte eintragen, wo was ist?
Ja, aber in dem Augenblick hätte man schon die Sache, man könnte quasi eine Grafik über die Google-Karte legen, aber schon diese ganzen Tools sind in dem Sinne sehr problematisch, was da die Lizenz angeht. Also Google hat ja eine API, also ein Programmierer-Interface, wie man auch mit ihren Daten, mit ihrer Karte ein bisschen was machen kann, aber da haben sie halt sehr starke Restriktionen, was man machen darf, wie man es machen darf. Google möchte dann zum Beispiel genau wissen, wer guckt sich welchen Teil der Karte wie oft an. Und das wird alles dort bei Google zentral erfasst. Und wenn man das nicht möchte, weil man zum Beispiel sein eigenes Programm hat und will nicht da irgendwelche Bibliotheken von der Firma Google mitverwenden, hat man schon ein kleines Problem.
Das ist also mehr so Lizenzen und so.
Ja.
Also Berechtigung, Urheberrecht und so.
Genau das Problem. Also einfach weil, ja, und wenn man dann so eine schöne Karte hat, da kann man sie sich selber noch ausdrucken. Man darf sie aber schon quasi nicht seinen Nachbarn geben und schau mal, was ich hier für eine tolle Grafik erstellt habe.
Okay,
weil das ja mit der Google-Lizenz schon heikel ist. Okay, Nachbarn wird man sie noch geben dürfen, aber auf jeden Fall darf man sie nicht veröffentlichen.
Okay, das führt dann auch ernsthaft zu Problemen, vor allem wenn man es im Internet tut, wo Google selber die ja wiederfinden würde.
Ja.
Und
da haben sich in den letzten Jahren ja perfekt Anwälte drauf spezialisiert, die gezielt suchen, wo verwendet jemand eine Google-Karte, ohne klar darauf hinzuweisen, dass es eine Google-Karte ist und.
Aha. Kennst du persönlich Leute, die da betroffen waren, die da eine Abmahnung bekommen haben?
Ich habe Leute im Bekanntenkreis, denen das passiert ist. Wo wirklich dann, also so ganz klar sogar unser Ort, da war das der Fall, dass da das dann dazu geführt hat, man konnte sich dann irgendwie nur friedlich einigen, aber da war das Problem da.
Okay.
Also ganz konkret, und vor allen Dingen, Google ist inzwischen allein durch ihre Bildersuche ja so gut, dass die diese Sachen ja alle wieder haben und dann ist es für die kein großes Problem, die Sachen auch wiederzufinden.
Ja gut, da ist was dran, ja.
Ja, also Google hat dafür sehr automatisierte Techniken und die finden ihre Karten wieder.
Ja, stimmt. Wenn dann Google, ja.
Ja, die haben alles.
Das stimmt. Und das war dann auch der Hintergrund von diesem, na jetzt finde ich den Namen nicht, von
Steve
diesem.
Steve Coast.
Genau, Steve Coast. Warum der jetzt gesagt hat, ich brauche eigene Geodaten, damit kann ich nicht nur meine eigenen Karten machen, sondern auch noch viel mehr. Da kommen wir dann auch hier in der Sendung später noch drauf. Und der Ansatz ist ja so ein bisschen wie bei Wikipedia. Jeder kann mitmachen. Das heißt, du machst zum Beispiel mit und trägst auch Geodaten in diese Datenbank bei, sozusagen. Wie machst du das denn? Du läufst draußen rum, brauchst du irgendwelche Spezialgeräte oder teures Equipment?
Ja, also als ich angefangen habe vor jetzt 1,5 Jahren, da hatte ich mir für irgendwie, was waren das, 40 Euro ein rein GPS-Logger gekauft. Das ist so ein kleines Gerätchen, etwa Streichholzschachtel groß. Mhm. Und das protokolliert im Sekundentakt, wo ich langgelaufen bin. Und speichert diese Daten.
Per Satellitenortung,
wie man das... Das ist mit GPS,
genau,
kommt von da oben vom Himmel, ganz komplizierte Technik, aber letztendlich hat man jede Sekunde auf etwa 3-4 Meter genau die Position, wo man sich befunden hat.
Wie teuer ist so ein Gerät?
Das kostet, also so diese einfachste Lösung kostet irgendwie so knapp 40 Euro.
So, und dann läufst du damit durch Göttingen oder jetzt nicht mehr, wenn ihr fertig seid?
Ja, jetzt, also ich, für mich war immer eigentlich so, die Feldwege, die Möglichkeiten, die Wege zu erkennen, die auf den topografischen Karten irgendwie vor 150 Jahren das letzte Mal aktualisiert wurden.
Ja.
Und da die mal wieder lang zu laufen beim Fahrradfahren, habe ich das Gerät immer mitlaufen und ja, das heißt, ich setze mich auf ein Fahrrad und mache eine Radtour mit der Motivation, möglichst viele Wege zu fahren, die ich noch nie gefahren bin und die beziehungsweise die bei OpenStreetMap noch nicht eingetragen sind.
Da guckst du dann vorher ein bisschen nach?
Da schaue ich mir, also das schaue ich mir an oder druck mir auch die Karte aus von dem Bereich, wo ich hinfahre und radel den Bereich ab.
Und dann hast du hinterher diese Spur in deinem Gerät, die überträgst du auf deinen Computer und dann zeichnest du dort, ja, wo diese Spur entlang geht.
Erstmal lade ich diese Datei so ein bisschen anonymisiert, also ich lösche die Uhrzeit und das Datum raus und auch meine Startposition und lade die auch erstmal in die Datenbank.
Ah ja, okay.
Damit einfach so nach dem Motto, wenn dann später mal irgendjemand sagt, ihr habt das doch alles nur abgemalt, dass man dann wirklich auch dieses Daten zentral zur Verfügung hat und man sagen kann, ja, aber wir sind da lang gegangen und haben diese Daten wirklich neu aufgenommen.
Das ist wichtig, weil das glaubt einem keiner, dass man da tatsächlich das alles zusammenträgt.
Ja, und wenn man dann wirklich dieses Netz sieht, wie viel Kilometer da gelaufen sind, das muss man einfach beweisen können. Und das ist dann schön, wenn diese Daten auf diesen Server geladen sind. Ja, und dann starte ich. Ich habe natürlich ein bisschen mich vorbereitet und habe so einen Zettel liegen, dass ich jetzt nicht durcheinander komme. Dann lade ich diese Punkte als Rohdaten in mein Programm. Das Programm ist auch für OpenStreetMap entwickelt worden. Was heißt das Programm? Es gibt mehrere Programme, mit denen man die Daten in der Datenbank bearbeiten kann. Mhm. Also da gibt es auch wieder sowas. Ja, Geodatenverarbeitung haben immer schon viele Leute gemacht und ja, jetzt konnte man ja mal seine Ideen wirklich umsetzen und auch gewinnbringend irgendwie, was heißt gewinnbringend, einfach zum Spaß zusammenbauen. Ja, also ich nutze dann dieses Programm. Ich nutze das Programm
JOSM, ne?
So ist es.
Genau.
Steht für Java OSM.
OSM steht für OpenStreetMap. Genau.
Wir müssen ja den Namen eigentlich auch immer mal ein bisschen häufiger vielleicht sagen.
Ja, ja, wir wollen ja Leute zum Mitmachen anregen.
Ja, und ich habe das irgendwie, ich vergesse den Namen immer zu erwähnen. Ja,
also ich glaube, der wird noch ein paar Mal fallen hier, denke ich.
Also OpenStreetMap oder die Abkürzung OSM. Das ist also ein Java-Programm, was sich auch ziemlich früh schon entwickelt hat. Und das, ja, irgendwie täglich gibt es eine neue Version. also ganz lebendige Entwickler-Community.
Und da muss man ein Update holen mittlerweile.
Ja, ich habe es im Startskript drin. Und habe dann nur eine Funktion drin, dass ich auch auf die Version vom Tag zuvor zurückgreifen kann, falls es mal überhaupt nicht geht, aber was jetzt in der ganzen Zeit, glaube ich, zweimal vorgekommen ist. Aber eigentlich ist die letzte Version immer lauffähig. Mhm. Ja, da lade ich mir dann meine Rohdaten rein. Mhm. Und lade vom Server die Wege und Punkte, die dort schon gespeichert sind. Also die Straßen, die schon jemand vor mir in dem Bereich eingetragen hat.
Die lädst du runter?
Die lade ich vom Server runter, genau, damit die auch auf meinem Bildschirm drauf ist.
Genau, ja. Und weil zwar die Vektordaten, die Vektordaten und nicht etwa irgendwelche Bilder.
So ist es. Also wirklich die Rohdaten aus der Datenbank, die Vektordaten, die Punkte, wo jetzt zum Beispiel ein Briefkasten ist. Weil ich will ja, wenn ich jetzt einen neuen Weg laufe, den auch möglichst an das existierende Netz, also an das Wegenetz anschließen.
Ja, klar.
Denn
damit man auch sieht, dass da eine Kreuzung ist und dass man da auf diesen Weg abbiegen kann.
Genau, ja. Mhm. Und wenn ich das dann habe, dann fange ich an und zeichne diese rohen Punkte, die mein GPS-Logger aufgezeichnet hat. Mhm. Die zeichne ich nach.
Okay.
Das heißt, ich nehme dann, male eine Linie, so ein bisschen gemittelt, weil GPS ja, wie ich eben schon mal gesagt habe, nur so eine Genauigkeit hat, so von 5 bis 10 Meter.
Das heißt, die Punkte sind so ein bisschen links und rechts abweichend.
Und da lege ich dann ein bisschen mit dem Daumen mir die Wege durch, wie ich sie haben möchte. Und wo ich so das Gefühl habe, wenn ich dann so weiß, der Weg war jetzt einfach gerade, dann werde ich den Weg nicht, weil meine GPS-Rohdaten vorausspannen, den Weg als Zickzackweg einzeichnen.
Ja, ist klar. Genau.
Und so, dann ist dieser Weg und jetzt kommt noch ein Schritt, ich muss diesen Weg mit Attributen versehen. Das heißt, ich muss sagen, um was handelt es sich? Handelt es sich um einen Bach? Handelt es sich um einen Fluss? Handelt es sich um eine Straße? Mhm. Das kann ich auch in diesem J- oder Java-OSM-Programm machen, indem ich dann zum Beispiel sage, wenn es eine Straße ist, das ist ein Highway, der Klassifizierung Residential.
Das wäre eine Ortsstraße dann.
Ja, weil da ist natürlich wichtig, dass man sich da einigt, wie man solche Kategorie nennt. Weil wenn man dann hinterher einen Computer daraus eine Karte machen lassen will, soll das ja alles irgendwie zusammenpassen. Da gibt es dann im wiki.openstreetmap.org eigentlich regelmäßig aktuelle Listen, welche von diesen Tags, von diesen Attributen gerade aktuell sind und welche benutzt werden. Ja,
die Liste haben wir auf unserer Homepage auch verlinkt. Da kann man da mal draufklicken.
Ja, was vielleicht noch sehr interessant ist bei OpenStreetMap, es wurde also war nicht so, dass sich da die Leute hingesetzt haben und haben erstmal ein gewaltiges Buch und Regelwerk geschrieben, sondern es entwickelt sich tagesaktuell. Das heißt, es gibt so eine Webseite, wo wirklich tagesaktuell gezeigt wird, was wird gerade wie oft verwendet. Damit, wenn jetzt also irgendjemand was Neues hat, wie zum Beispiel, ich habe gesehen, ihr habt bei euch auf der Webseite eine Karte, wo ihr die, weiß ich nicht, ob wir Namen nennen wollen.
Natürlich.
Wo wir die Clubmate-Stationen wo eingezeichnet sind.
Genau.
Da gab es natürlich in dem Sinne nicht offiziell aus England die Mitteilung, das machen wir so.
Nö, das hab ich mir einfach ausgedacht.
Das hast du dir einfach ausgedacht?
Das war ich, ja.
Ja, und dann hast du da einen kleinen Artikel geschrieben in dem wiki.openstreetmap.org und damit ist das jetzt Standard. Das kann sein, dass das vielleicht nochmal irgendwann jemand etwas verändert, was dann ja aber auch keine großartige Sache ist, wenn möglichst viele erstmal dasselbe Muster genommen haben. Dann kann man ja weltweit danach suchen.
Genau, ja.
Und es auch wieder ändern und anpassen.
Aber das Getränk gibt es wahrscheinlich nur in Deutschland.
Noch,
ja.
Noch.
Genau, wenn die Franzosen erstmal neidisch werden auf unsere tolle Karte, wollen die auch Punkte haben.
Und das ist halt, ja, und da sieht man auch wieder diese Lebendigkeit in OpenStreetMap, dass man da wirklich, wenn man da anfängt, ja, ich hatte so eine Idee und habe immer Parkbänke, also es werden auch Parkbänke erfasst und ich habe dazu dann das Attribut eingeführt, auf welchen man denn auch liegen kann. Weil wir ja wissen, auf Bahnhöfen kann man nicht liegen, da sind Störkanten drin.
Ja, das stimmt.
Das okay. heißt, man kann jetzt sozusagen sich eine Karte machen und wo man sofort sieht, das sind Parkbänke, wo man sich hinlegen kann, und das sind Parkbänke, wo man sich nicht hinlegen kann.
Da kann man sich dann Übernachtungsmöglichkeiten suchen vom Luxushotel bis zur Parkbank.
Ja.
Sozusagen.
Und
also, das ist cool, ja.
Und sowas kann man nicht in dem Sinne erstmal auf irgendein Gremium diskutieren, weil da wird jeder sagen, wir haben wichtigere Probleme als jetzt so ein Attribut zu vergeben.
Ja, das würden viele so sehen, glaube ich.
Aber bei OpenStreetMap heißt es einfach erstmal, ist so das Motto, machen.
Genau, ja.
Machen mit der und mit Vorsicht, das heißt schauen, dass man von jemand anders nichts verändert oder verschlechtert.
Ja, höchstens verbessert.
Verbessert, erweitert, ja. aber auch viel mit den Leuten in Kontakt tritt. Und ja, es ist ein super interessantes Ding, weil die Datenbank, ja, also kann man ja fast sich nicht trauen zu erzählen, weil das ist ja ein potenzielles Hackerparadies per excellence. Aber wer halt Schreibrecht hat auf der Datenbank, hat Schreibrecht auf der Welt.
Das ist so. Das heißt, ich kann mich hinsetzen und kann die komplette Datenbank prinzipiell kaputt schießen.
Ja.
Ja. Mache ich aber nicht. Und davon lebt die ganze Sache.
Davon lebt die Kommission. Und es ist wirklich spannend, dass seit dem Jahre 2004 es nichts gab, wo wirklich da irgendwie was passiert ist. Ja, eigentlich fantastisch.
Da werden wir vielleicht noch Probleme sehen mit Vandalismus und so, könnte ich mir vorstellen.
Ja,
Ich stelle mir gerade vor, dass wenn mich der Verkehr in meiner Straße hier in Wiesbaden nervt, dann schreibe ich einfach dran, das wäre ein Feldweg und die ganzen Navigationssysteme werden dann drumherum navigieren. Ne?
Ja, ich habe natürlich bei uns im Ort mehrere Radarkontrollen positioniert.
Oder so, ja.
Korrekt, ja. So, dass die Leute da brav bremsen und... Ja, aber das sind so die Sachen, die dann ganz schnell, wie das ja auch in der Wikipedia bekannt ist, ganz schnell wieder rausgenommen werden. Weil es sind ja mehrere Leute, die dann quasi sich Änderungsmails generieren lassen, wenn in Anführungsstrichen in ihrem Gebiet sich etwas verändert.
Ach so, und dann gucken die da, hey, da ist doch gar kein Blitzgerät.
Da ist doch gar kein Blitzgerät,
kann man das nehmen wir wieder raus.
Hm? Und so ist das dann also auch mit Vandale, dass es also ja praktisch schon die Leute, die das mal gemacht haben, ihren Bereich immer sehen möchten und kontrollieren.
So ein bisschen überwachen und Qualitätskontrolle machen. Ja.
Ja.
In einem gewissen Grade.
Und was halt ist, es ist schon, da ist es der Wikipedia schon nah, es gibt also ein, ja, jede Version wird gespeichert und man kann auch ein Undo machen.
Ah, wenn ich jetzt den Straßennamen ändere, kann man den wieder zurückändern auf den Wert, den er vorher hatte.
Und ich kann auch sehen, dass du es warst, der den Namen geändert hast. Mhm. Ich kann also mit dir Kontakt aufnehmen, warum hast du das gemacht und gibt es dafür einen Grund.
Mhm.
Und dann kann man entweder sagen, das machen wir rückgängig oder ja.
Ich bin beim Straßenbauamt und ich weiß, was nächste Woche mit den Straßenschildern passiert.
Ja,
zum Beispiel. Ich wusste schon voraus, dass die Straße demnächst anders heißt. Ist gerade bei uns in Wiesbaden, ist das vorgekommen? Gartenfeldstraße wurde umbenannt in Murnaustraße oder so. So unten bei uns an unserem Clubraum. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es vorher eintragen können. Ich habe es aber dann hinterher geändert. Oder jemand anders. Ich weiß gar nicht.
Ja, es ist einfach die Aktualität ist einfach fantastisch. Ich kann nur sagen, in Berlin die Kochstraße, die Umbenennung in die Rudi-Dutschke-Straße, das war halt praktisch 5 Minuten, nachdem der offizielle Bescheid kam, war es drin. Das ist, also da war keine andere Karte, die da wirklich...
Ja, bemerkenswert, ja.
So, diese Präzision, weil vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie spannend ist, dann ist da auch sofort einer, der da eingreift und
das
der das macht.
Das ist nett. Mhm. Alex, du hast uns einen tollen Überblick gegeben über das Projekt. Wir sind gerade ganz am Anfang unserer Sendung noch, oder jetzt schon nicht mehr ganz. Wir haben von ganz vielen Dingen jetzt gehört von dir, das war super. Du willst jetzt gleich noch zu deinem OpenStreetMap, wie heißt das, Stammtisch?
Oder? Ja.
In Göttingen. Gleich heißt, heute ist Dienstag, wir machen gerade eine Vorproduktion, ich kann es ja verraten. Und ihr trefft euch jeden Dienstag, oder?
Nee, wir treffen uns einmal im Monat.
Ach, einmal im Monat.
Dienstags abends zusammen mit dem Chaos-Stammtisch.
Ist das immer am, weiß ich nicht, zweiten oder dritten Dienstag?
Ich sage ganz einfach, im Wiki nachschauen, im OpenStreetMap-Wiki nachschauen unter Stammtisch Göttingen.
Ach,
und dort wird dann auch immer der aktuelle Ort genannt, weil gerade heute Abend sind wir mal an einem anderen Ort.
Ah, okay. Dann werde ich das noch verlinken, weil wir es jetzt in der Sendung hatten. Und beim nächsten Mal kommen dann vielleicht noch ein paar Leute. Seid vorbereitet.
Das wäre schön.
Perfekt. Gut. Dann danke ich dir für das Gespräch, für das Interview.
Ja, bitteschön.
Viel Spaß beim Stammtisch heute Abend, viel Spaß beim Mappen von den Feldwegen oder was weiß ich, was in Göttingen jetzt noch fehlt, wenn ihr alle Straßen schon habt, immerhin.
Dankeschön, dass ich ein bisschen was über OpenStreetMap erzählen durfte.
Ja, gerne. Sehr gerne. Und dann sage ich mal, bis bald.
Okay, tschüss.
Ciao. Und
tschüss.
Das war der Alex aus Göttingen, hier auf dem Nordfunk, auf Radio Rheinwelle 92,5. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik. Ich spiele jetzt I'm a Monster von Jens Wennberg. Vorhin hatten wir Welcome to 1984, auch von Jens Wennberg. Wir hören uns dann gleich wieder. Jens Wennberg war das mit I'm a Monster. Unsere Musik, die wir heute spielen, ist freie Musik, frei wie in Freiheit. Das heißt, frei zum Runterladen und Weiterverteilen. Wir verlinken die Titel hinterher auf unserer Website, so wie wir das jedes Mal machen. Und ihr könnt die dann frei runterladen und tauschen, alles ganz legal. OpenStreetMap, freie Karten mit OpenStreetMap ist unser Thema heute. Wir haben jetzt den Alex vorhin am Telefon gehabt. Der hat uns schon so einen ziemlich breiten Überblick gegeben darüber, was das Projekt so alles beinhaltet. Das gibt es erst seit 2004 und wer mal beeindruckt sein will, kann mal im Internet klicken auf www.openstreetmap.org. Da gibt es Landkarten zum Gucken und wenn man sich überlegt, dass diese ganzen Karten erst seit 2004 erfasst werden, ist das schon ziemlich beeindruckend. Die Frage ist, was kann man mit diesen Daten machen? Also OpenStreetMap wurde ja nicht nur mit dem Fokus auf Karten gemacht, sondern auch noch auf andere Anwendungen. Was kann man mit diesen Karten noch machen? Jetzt will keiner was sagen. Wir hängen.
Okay, ich erzähle was.
Pi erzählt was.
Also wir hatten ja vorhin schon erwähnt, das Problem bei Karten ist, dass die immer unter irgendwelchen Rechten stehen. Also in Deutschland gibt es zwei große Firmen, die im Prinzip alle Karten beinhaben, dass sie die Rechte daran haben. Auch Google selber hat, soweit ich weiß, gar nicht die Rechte an den Karten, die sie da anzeigt.
Die kaufen die nur zu.
Genau, die haben halt alle nur Nutzungsrechte, so wie wir, wenn wir eine Karte kaufen. Und das hat natürlich gewisse Nachteile, zum Beispiel, dass man nichts dran verändern kann. Das heißt, wenn ich ein Navigationsgerät habe, was ja viele heutzutage haben, dann werden die Karten immer älter, jeden Tag. Und wer mal versucht hat, so ein Update für eine Karte zu kaufen, sieht dann sich mit Preisen, die schon leicht über die 100 Euro gehen, konfrontiert. Und wer mag das schon zahlen für ein paar Änderungen?
Ja, also ich warte jetzt noch ein bisschen, bis meine Karte, also mein Navigationssystem völlig veraltet ist und kauft dann ein komplett neues Gerät. Das ist wahrscheinlich billiger als jetzt nur die Karte oder zumindest nicht viel teurer als nur die Karten zu kaufen. Ja, und man kriegt neue Funktionen dazu.
Das machen viele, glaube ich.
Ja, ich glaube, die Karten selbst verkaufen sich nicht gut. Ne? Immer nur komplett mit dem Gerät wahrscheinlich.
Ja, man muss dann allerdings dazu sagen, dass OpenStreetMap an sich noch nicht so weit ist, dass man es wirklich gescheit als navigationsgerecht einsetzen kann. Also wir haben zwar in gewissen Ballungsräumen, in vor allen Dingen großen Städten, eine Genauigkeit von den Karten, die viel größer ist als von den normalen Karten, dass viel mehr Details drin sind. Da kommen wir vielleicht später noch dazu, was da alles drin ist. Aber es gibt halt auch gewisse Orte, die noch komplett fehlen, so kleine Ortschaften, wo halt noch keiner gemappt hat.
Ja, Mechtelshausen zum Beispiel, hier vor Wiesbaden. Ja. Also wenn da mal einer mitmachen will, noch hier aus dem Raum Wiesbaden,
Mechtelshausen. Das wird die Domäne Mechtelshausen mal erfassen, ja.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch nicht so viel. Oder?
Ja, und die könnten sicher sehr interessiert sein, denn dort sollen ja auch immer wieder mal Leute irgendwie in das Restaurant und in diverse andere Dinge eingeladen werden und ohne eine Anfahrtskizze. Und das ist ein weiterer Nutzen, denke ich mir, ein sehr wichtiger, dass es eine Möglichkeit geben sollte, Karten dann eben auch frei auf Webseiten zu verwenden. Und das ist eben jetzt hier gegeben. Man kann anders als bei proprietären Karten, kann diese Karten noch mit irgendwelchen Details anreichern. Man kann die ausgestalten, wie man möchte und verstößt damit in keinster Weise gegen irgendwelche Urheberrechte. Ja.
Es ist Was aber nicht heißt, dass es nicht unter irgendeinem Urheberrecht steht. Ne?
Es ist ein spezielles Recht hier und wir feiern sogar Partys aufgrund oder zu Ehren dieser Creative Commons genannten Lizenz. Und die gibt es in verschiedensten Ausprägungen und die Creative Commons, die zur Anwendung kommt hier bei der OpenStreetMap ist eine Buy, also man muss die OpenStreetMap-Organisation benennen, dass man sie von dort erhalten hat.
Die Quelle.
Und die Quelle, genau.
Wo es herkommt.
Und es wird auch so eine Art Weitervererbung damit gleichzeitig initiiert. Also wer eine derartige Karte dann selbst weiter entwickelt, auf einer Webseite oder wo auch immer einbindet, ist dann dieses Share-alike, das As, ja, das an der Stelle dann dazu führt, dass andere quasi in dem gleichen Lizenzrahmen dann weiterarbeiten können oder müssen.
Müssen eigentlich, ja. Das heißt, ich kann mir die komplette Datenbank kopieren auf meinen eigenen Computer, kann die Karte dort erweitern, ohne jetzt an OpenStreetMap selber mitzuwirken. Aber meine Daten, die ich dabei erfasse, stehen automatisch wieder unter derselben Lizenz.
Wobei die kompletten Daten wahrscheinlich viel zu viel werden, weil das ja gigantische Datenmengen sind, die da in der Zwischenzeit angefallen sind.
Auch Speicher spielt keine Rolle.
Ja, aber normalerweise lädt man immer nur so einen kleinen Ausschnitt runter, den einen gerade, wo man Interesse dran hat oder den man verändern will. Es sei denn, man geht natürlich ins Internet und guckt sich eine Karte an.
Ja, ja, klar. Nee, ich meinte aber, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich mein eigenes Datenmaterial haben will, könnte ich auch den kompletten Datensatz runterladen, sozusagen.
Genau, das ist ja frei.
Dann hätte ich eine komplette Kopie, das kann ich machen. Ja. Ja. Und es ist legal.
Was man auch noch als netten Nutzen hat, ist, dass man, wenn man irgendwie einen Blog hat und zum Beispiel viel reist und da unterwegs Bilder macht, kann man hingehen und diese Bilder direkt auf die OpenStreetMap-Karte mappen.
Heißt Geotagging dann, ne?
Genau, und dann hat man so einen Pfad, wo man lang gereist ist und gleichzeitig die Bilder dran, die man dann anklicken kann.
Das heißt, man hat so lauter Stecknadeln oder so und wenn man da draufklickt, kommt das Bild.
Genau, da gibt es für WordPress so ein Plugin.
Echt?
Setzen wir auch so ein
Plugin. Gibt's alles schon. Haben wir sowas? Nee. Du hast einen Blog, habe ich gesehen. Hast du sowas?
Ich habe es noch nicht drin, aber im Zuge dessen habe ich das die Tage gesehen und ich denke, wir machen da auch den Link auf die Webseite.
Ja. Falls ich nicht schon habe.
Wir haben da sowieso eine recht lange Liste mit Links, die man vielleicht irgendwie gebrauchen kann, je nachdem, was man so vorhat.
Ja, habe ich mir aufgeschrieben mit dem Link. Das heißt, wir haben jetzt als Anwendung auf jeden Fall schon mal Routenplanung erstmal. beziehungsweise ja, Navigation
hat. Zu der Routenladung hatten wir ja vorhin gesagt, dass es noch nicht so gut klappt, aber das klappt durchaus schon halbwegs benutzbar. Also es gibt schon Programme, die Routen berechnen, auch im Internet. Da gibt es CloudMate, so eine Webseite, die das auch schön in Web 2.0 interaktiv in bunten Farben.
Kann man da auf der Karte so Punkte setzen und solche Sachen und sagen, ich will von hier und nach da?
Richtig, da kann man einfach rumklicken oder auch nach Orten suchen, soweit die Orte dann halt gemappt sind. Also,
die müssen auf der Karte eingetragen sein, ja, klar, richtig, natürlich. Und die Straßen auch, sonst kann der Routenplaner ja nicht gucken, wo man hin will. Das heißt, Routenplanung gibt es auf jeden Fall. Kann man effektiv benutzen?
Kann man benutzen. Es gibt sogar sowas für mobile Geräte, für Handys oder PDAs. Mhm. Allerdings ist das alles noch nicht so ganz ausgereift. Also man muss da noch mit etwas Liebe und Vorsicht dran gehen.
Also ich habe mir das Programm Navit mal angeguckt. Navit, oder ich weiß nicht, wie man das spricht. Das ist ein Navigationssystem, was eigentlich für unterwegs gedacht ist. Aber das ist so stark in der Entwicklung, dass es nicht so einfach zu installieren und einzurichten ist. Man muss dem erstmal die Karten unterschieben und überhaupt. Und ich habe es auch nicht zum Laufen bekommen. Aber offenbar gibt es was. Und ich habe Screenshots gesehen auf deren Website. Das scheint so ganz schick auszusehen. Es sieht aus wie diese Navigationsgeräte, die man so typischerweise im Auto hat. Aber halt mit OpenStreetMap-Daten dann. Wobei die Software selber auch frei verfügbar ist. Dann hatten wir Geotagging, das heißt Bilder mit Geodaten versehen oder beziehungsweise andersrum, weiß ich jetzt nicht. Dann hatten wir Karten im Web natürlich.
Genau, wir hatten noch so Spezialkarten, die man normalerweise, also Daten, die irgendwie angezeigt werden, die normalerweise in Karten nicht drin sind. Zum Beispiel vom öffentlichen Nahverkehr, wo die Busse langfahren, wo die Haltestellen sind.
Aber das habe ich bei Google Maps auch schon gesehen, sowas.
Also stimmt, Google Maps hat sowas teilweise jetzt auch schon integriert.
Das gibt's schon, ja.
Ja. Aber es gibt dann eine ganze Reihe. Es gibt dann Karten über Pistenverläufe in Skigebieten, wo man dann gucken kann, wo die Pisten langlaufen, wo die Lifte sind. Mhm. Es gibt Fahrradkarten, das ist sehr hübsch gemacht. Man hat dann Höhenlinien, damit man auch sieht, wo besonders viel Steigung ist. Und die Fahrradwege sind dann eingezeichnet. Das ist sogar ganz gut ausgebaut, also dadurch, dass halt viele Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind und mappen. Dadurch sind halt die ganzen großen Fahrradwege und auch kleine Verbindungswege, da ist ein gutes Netz abgebildet in der Zwischenzeit.
Also vor allem auch Feldwege und so, ne?
Richtig, richtig. Und also es gibt dann auch für Feldwege Beschriftungen, ob die, was die für einen Bodenbelag haben, ob das asphaltiert ist oder in welchem Zustand der Weg ist, ob man sich da noch mit dem Rennrad durchtrauen kann.
Und das wird dann auf dieser Fahrradkarte speziell hervorgehoben, sodass man das dann sehen kann, wo man überhaupt gut fahren kann oder wo man vielleicht nicht mehr so gut, aber gerade noch so fahren kann. Sowas.
Genau.
Dann habe ich gesehen, es gibt eine Reit- und Wanderkarte mit Reitwegen und Wanderwegen. Das habe ich natürlich bisher noch nicht gesehen woanders.
Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also es gibt zwar extra so Wanderkarten auf Papier, aber
gut, die sind auch
halt nicht unbedingt so billig, je nachdem, von welchem Gebiet man hat. So Reitkarten gibt es wahrscheinlich auch, aber es ist halt schon spezieller. Aber im Internet habe ich sowas noch nicht gesehen.
Nee, Reitkarten ist auch mehr so ein Nischenprodukt, würde ich mal sagen.
Richtig.
Da gibt es nicht mehr ganz so viele Leute, die sowas auch kaufen. Kann man mit OpenStreetMap machen, wird auch gemacht. Ja. Die Karten haben wir auch auf unserer Website verlinkt, soweit.
Was es auch noch gibt, ist OpenSeaMap. Also im Prinzip OpenStreetMap auf dem Wasser.
Also eine Seekarte.
Also, genau, alle Seekarten, wo dann auch irgendwie für die Seefahrer die Bojen eingezeichnet sind und die großen Schifffahrtsstraßen. Das ist natürlich auch wieder so ein Nischenprodukt, aber ich denke, genau dafür ist OpenStreetMap auch toll, weil es für viele Nischen halt Platz gibt für Leute, die halt wandern gehen, für Leute, die auf Bänken schlafen, für Leute, die gerne Mate trinken oder für Leute halt, die irgendwas Spezielles gerne machen, weil jeder Mensch irgendwie individuell.
Ja, dann gibt's noch Karten. Ich sehe hier gerade in unserem Wiki erlaubte Geschwindigkeit. Das ist eine Karte, wo eingetragen ist, wie schnell fahren darf, oder was?
Richtig, habe ich gestern reingemacht. Da steht dann, die Straßen sind dann unterschiedlich eingefärbt, je nachdem, wie schnell man fahren kann. Und dann sieht man zum Beispiel rot markiert irgendwelche 30er-Zonen in Städten, um die man lieber einen großen Bogen macht. Oder man sieht auch auf Autobahnen, dass dann irgendwelchen Abschnitten dann irgendwelche Geschwindigkeitsbeschränkungen sind.
Die kann man alle eintragen.
Richtig, also.
Und natürlich nicht zuletzt nochmal zu erwähnen, die Mate-Karte. Da müssen wir auch gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir erklären, wie man da so mitmacht und so. Weil wer jetzt noch einen Mate-Verkäufer kennt, sei es eine Kneipe oder ein Getränkehändler oder sonst was, der sollte den auf jeden Fall in OpenStreetMap eintragen. Und das Fantastische ist ja eigentlich, diese ganzen Karten, das sind ja gar keine nebeneinander stehenden Produkte, sondern die entstehen ja alle aus demselben Datensatz letzten Endes. Ne? Das ist ja nur eigentlich der Trick, was zeige ich an und wie, in welchen Farben, was lasse ich vielleicht weg auf einer Karte, was für einen Wanderer nicht interessant ist, Tankstellen vielleicht zum Beispiel, die werden dann nicht eingezeichnet, für Autofahrer werden dann dafür keine Parkbänke eingezeichnet, solche Sachen, ne?
Richtig, also wenn man auf der Webseite ist von OpenStreetMap, openstreetmap.org, kann man mal draufschauen, haben wir natürlich auch einen Link draufgesetzt, dann stellt man rechts am oberen Rand ist so ein kleines Plus und wenn man da draufklickt, kann man Renderer umschalten. Das heißt, es gibt verschiedene Softwares, die die Karte darstellen können und dann ihre Eigenheiten haben. Man kann im Prinzip auch seinen eigenen Renderer schreiben und die Karte so darstellen, wie man das gerne hätte. Und die großen Renderer, die eigentlich direkt in der Karte eingebunden sind, immer ist Mapnik und OSM, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht.
Ich habe zu diesen Rendern nochmal eine Frage, die habe ich selbst noch nie verwendet. Ich stelle mir das aber dann so vor, dass ich das nutzen kann, um das so in die Identität meiner Webseite vielleicht dann auch irgendwie zu gestalten, also irgendwie Farbgestaltungen zu machen und andere Dinge, damit das einfach passend ist. Ja.
Corporate Design.
Ja,
richtig. Mhm. Ja,
also genau. Alles Dinge, die ich an anderer Stelle wiederum entweder teuer einkaufen muss, teuer bezahlen müsste und die ich an der Stelle kostenlos nutzen kann.
Stimmt, da kriegt man natürlich anderswo überhaupt keine Chance, sowas irgendwie zu machen. Ne? Weil man kommt selbst wenn man Karten kauft, die Rohdaten kriegt man ja meistens gar nicht. Ja.
Richtig.
Gut, die Navigationshersteller schon, die brauchen das für ihre Geräte, aber die sind wahrscheinlich wieder deutlich teurer, als wenn man nur fertig dargestellte Karten bekommt oder kauft.
Ja.
Das ist natürlich ein riesen Vorteil auch. Ne? Also Spezialkarten im Sinne von, ich bestimme, wie meine eigene Karte aussieht.
Ja, wie meine Anfahrtsskizze, wie mein was auch immer ausschaut, ja. Und ich kann das mit den Dingen noch anreichern, die vielleicht noch niemand erfasst hat, ja. Und
Pi, du hast, glaube ich, Marble noch hier verlinkt. Ich nehme an, dass du das warst.
Ja, das war
was,
auch ich.
Was ist das, so eine Art Konkurrenz zu Google Earth?
Ich weiß gar nicht, unter welchem Punkt hast du das jetzt gefunden?
Karten im Web steht es.
Karten im Web. Wir haben da jetzt ganz viel zusammengetragen und.
Ja, ziemlich viel.
Marble.
Ah, genau, das war eine Internetseite. Die haben ein Programm im Angebot, mit dem man die Daten von OpenStreetMap auch auf eine Weltkugel rendern kann. Also dass man sozusagen so eine 3D-Ansicht hat von so einer Kugel. Und
das ist im Prinzip das, was Google Earth ja auch macht.
Richtig.
Nichts anderes.
Ja.
Da kommt vielleicht auch die Idee her.
Wahrscheinlich.
Das heißt, sowas, ich weiß nicht, wie fertig das Programm ist, aber sowas gibt es eben auch. Mhm. Man muss auch vielleicht, das Projekt gibt es seit 2004. Wenn ich mir jetzt überlege, was da schon alles passiert ist, dass es jetzt schon Navigationsprogramme gibt.
Da sind halt auch viele Leute beschäftigt. Also gerade in Deutschland, also Deutschland ist eins so der Hochburgen von OpenStreetMap. Auch wenn England das eigentlich gegründet hat, ist es in Deutschland eigentlich populärer.
Ich meine, was gelesen zu haben von 100.000 Teilnehmer. Und
hier in Deutschland?
Oder nee, ich meine, ich hätte 100.000 weltweit gelesen, kann das sein?
Ich weiß es nicht, ich habe keine Zahl im Kopf.
Nur? In Afrika sind nicht so viele, habe ich gesehen.
Ja.
Da ist die Internetverbindung schlecht, da machen die nicht so mit.
Richtig, richtig. Ich kenne aber einen in Afrika, der da am Mappen ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einbringe oder ob wir da später nochmal drauf zurückkommen.
Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Was mir noch einfällt, ist Forschung für Forschungszwecke. Zum Beispiel forscht die Universität Bonn auch im Bereich Geodaten und Geo-Schnickschnack. Das heißt, die beschäftigen sich mit Routenplanung. Ist ja, wenn man es jetzt mal genau drüber nachdenkt, nicht so einfach zu machen. Einem Computer beizubringen, wo die beste Route lang ist und das so, dass er das innerhalb weniger Sekunden rausfindet, vor allem auch. Und die befassen sich mit sowas. Die haben übrigens auch eine Website, wo die einen Routenplaner haben und auch eine Entfernungsanalyse oder wie nennt man das? Da kann man einen Punkt anklicken und kann dann fragen, wie weit komme ich von hier aus in einer Viertelstunde zum Beispiel oder in einer Stunde. Dann rechnen die das irgendwie aus. Das ist irgendwie was ganz Ausgefuchstes, nehme ich an. Und dann kriegt man so ein Polygon, also so einen farblich eingefärbten Bereich auf der Karte dargestellt, wo man dann sieht, wie weit man kommt. Dann berücksichtigen die vermutlich auch, welche Straßenarten man da so nehmen kann. Muss man eingeben, ob man jetzt mit dem Auto oder zu Fuß jetzt los will. Das habe ich sonst auch noch nirgendwo gesehen, sowas.
Ja, das hört sich spannend an.
Ne, ist cool, wenn man denkt, wo fahren wir heute Abend noch hin? Wie viel Zeit haben wir? Viertelstunde?
Vielleicht kriegen wir auch noch einen Link dazu. Also, das würde mich auch noch interessieren.
Das habe ich wahrscheinlich, das habe ich verlinkt. Das ist dieser Open Route Service, da ist das mit dabei.
Ah, auf gut, der Website. Ja, da werde ich nachher mal reingucken.
Ja, mal genau suchen.
Ich habe noch einen kleinen Sprung zurück zu den Renderern, was ich dazu noch sagen wollte. Ein wesentlicher Unterschied zu den Renderern ist, wie oft die Karten erneuert werden. Also es ist nicht so, dass die Karten, wenn man was ändert, dass es sofort im Internet steht, sondern das dauert eine gewisse Weile, weil das sind immense Daten, die da so anfallen, wenn da viele Benutzer gleichzeitig am Arbeiten sind und die Daten müssen immer in mehreren Zoom-Stufen angezeigt werden. Die werden immer in Bilder umgerechnet direkt. Und deswegen gibt es verschiedene Renderintervalle.
Das heißt, immer wenn man was hinzufügt oder ändert, muss die Karte an der Stelle neu gezeichnet werden. Und weil da so viele Änderungen sind, muss ganz viel neu gezeichnet werden und deswegen dauert es einen Moment, bis es dann...
Genau, und Mapnik hatte da früher immer wöchentlich, immer Donnerstag gab es eine neue Karte. Mhm. In der Zwischenzeit haben die sich ein bisschen verbessert, haben irgendwie mehr Rechenleistung bekommen und schaffen das stündlich und planen das noch weiter auszubauen, dass sie da praktisch dann doch noch live Daten anzeigen können.
Also bei Sekunden später sozusagen.
Bei dem Osma-Renderer ist das ein bisschen anders, weil der verteilt berechnet. Also man kann auf die Internetseite gehen von denen und dann lokal auf seinem PC sich einen Client installieren, der dann Kartenteile berechnet. Also und dann je nachdem, wie viele Änderungen gerade passieren und wie viele Clients gerade online sind und das ausrechnen können, dauert das ganz unterschiedlich, wie lange dann die einzelnen Teile fertig werden.
Ah, okay.
Aber man kann dann auf eine Seite gehen und gewisse Regionen anfordern, dass die irgendwie schneller passieren, wenn man da gerade was gemacht hat und da Interesse dran hat.
Okay, da kann man auch nochmal eingreifen, ne?
Das ist ja interessant. Oder auch selber einfach den Client bei ganz vielen Leuten installieren, die man so mag, dass die alle mitrechnen.
Mhm. Und das geht dann in einem Verteilten, in einem Verbund, in einem...
Genau, das ist so verteiltes Rechnen,
in
so einer Wolke im Prinzip. Genau sowas.
Okay.
Mhm. Ja, ich denke, wir haben das ziemlich ausführlich beleuchtet, was man mit diesen Daten machen kann. Müssen wir mal ein bisschen jetzt einsteigen, wie man da mitmachen kann, also wie man an diese Daten rankommt, wie man die verändert und ergänzen kann, was man dafür so braucht. Und das machen wir dann nach dem nächsten Lied. Nochmal Jens Wennberg mit Tux.
Just got to desperation when a step, but he will die for a lie.
Der Nordfunk hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Im Studio sind der Tanjev,
der Pi
und der Ralf.
Guten Abend. Unser Thema heute sind freie Karten mit OpenStreetMap. Wir haben jetzt schon ein bisschen was erzählt, wofür man sowas überhaupt braucht und so weiter. Wir wollen jetzt mal ein bisschen einsteigen, wie man da mitmachen kann. Und Ralf hat da jetzt noch nicht so viel mitgemacht, ne?
Ja, also wir sind letzte Woche gemeinsam los, oder?
Ja, letzten Dienstag war das.
Genau. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass es wirklich mit geringem Aufwand eigentlich möglich ist. Jeder, der einen Laptop sein eigen nennt, kann mit einem einfachen Adapter, der ich glaube so für vielleicht 20 Euro oder so zu haben ist, GPS-Daten empfangen und die in einer entsprechenden Software dann aufzeichnen und anschließend nachbearbeiten, hochladen. Und wir haben also innerhalb von kürzester Zeit haben wir ein Areal um die Krea herum erfasst und das fand ich schon ganz schön klasse, ja.
Pi, hast du da schon ein bisschen mehr von? Ja, du bist ja schon länger mit unterwegs, ne?
Ja, ich habe da schon ein bisschen was mit gemacht. Also ich komme aus Ingelheim und da habe ich schon ein bisschen was gemappt. Teilweise zu Fuß, teilweise mit dem Fahrrad. Also ich habe an Geräten habe ich so ein eigentlich ein normales Navigationsgerät. Da ist oft Windows CE drunter und gibt dann so verschiedene Tricks, mit denen man dann an das System kommt. Und bei mir war es ganz einfach, dass man dann eine INI-Datei von dem Navigationssoftware umgestellt hat und das hat dann automatisch so eine Spur aufgezeichnet, die man dann später runterladen konnte. Und dann habe ich das Ding in den Rucksack gepackt, habe mir noch meine Kamera genommen und dann fahre ich mit dem Fahrrad durch die Straßen und fotografiere, was so gerade interessant ist. Also zum Beispiel Straßenschilder oder Telefonboxen, Telefonzellen, ja, Mülleimer, wenn Sie interessieren.
Kann man Mülleimer eintragen?
Ja, man kann so Recyclingstellen eintragen.
Also Glascontainer.
Glascontainer, ja, gut, also das nicht so einzelne Mülleimer, aber...
Okay, ich finde das eigentlich wichtig, wenn ich in einen neuen Stadtteil oder in eine neue Stadt ziehe, will ich eigentlich wissen, wo kann ich mein Glas loswerden.
Richtig, deswegen, also ich finde das auch eigentlich spannend.
So ein einzelner Mülleimer, naja, das nicht ganz so, aber... Obwohl, es gibt bestimmt Benutzergruppen, die sich dafür interessieren.
Bestimmt, gibt's für alles Interesse.
Genau. Und du machst Fotos, auch. Wie kriegst du das hinterher wieder zusammen? Also diesen Trace, dein Gerät, dein Navigationsgerät, das deine Spur aufzeichnet, bleibt im Rucksack, das heißt, das packst du unterwegs gar nicht mehr aus.
Richtig.
Du hast halt hinterher die Spur, fertig, aus. Und dann hast du die Bilder dazu. Aber wie kriegst du zusammen, wo du das Bild gemacht hast?
Also wir hatten da vorhin schon erwähnt, dieses Java OSM-Tool. Ich nenne das immer YOSM.
Ja, so heißt es ja.
Genau. Und da kann man die Daten reinladen. Also muss ich vorher nochmal konvertieren mit GPS Babel. Gibt es ein Tool, das geht von allen Formaten alle wieder zurück. Oh. Das ist sehr praktisch. Und da öffnet man einfach die Datei und macht den Ordner mit den Bildern dazu auf. Und dann werden die Bilder an den Weg gelegt. Also man hat dann praktisch die Karte von der Gegend mit der Spur, wo man langgefahren ist, von dem GPS-Gerät.
Und daran
dann die Bilder, wo man die Bilder gemacht hat. Und zwar kriegt man das dann dadurch wieder zusammen, dass man die Zeit hat vom Navigationsgerät und die Zeit von der Uhr, von dem Fotoapparat.
Ah, jeder Wegpunkt ist zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht worden und die Fotos ja auch.
Genau.
Und die Kameras tragen das in die Fotos ein, wann die Bilder gemacht wurden.
Richtig, bei beiden stehen halt diese Zeitstempel drin. Manchmal muss ich immer noch ein bisschen synchronisieren, dass man da hinterher verschiebt. Aber das geht eigentlich auch ganz gut, weil man braucht es ja auch gar nicht so genau, dass man nur weiß, okay, da in der Straße habe ich das Foto gemacht. Also hat das die Namen, den ich gerade auf dem Foto sehe. Aber man musste schon ein bisschen gucken, dass man dann irgendwie, weil man fotografiert die Straßennamen ja immer an der Ecke, muss dann überlegen, wie man es geschafft hat, welche der Namen das jetzt ist, wenn das irgendeine Viererkreuzung ist, wo vier Straßen weggehen.
Ja, genau das, so, das dachte ich mir jetzt auch gerade. Wahrscheinlich muss man ein Stück die Straße reinlaufen und dann nochmal fotografieren. Und
genau das, oder man macht irgendwie in der Kreuzung ein paar Übersichtsfotos, dass man da erstmal so ein bisschen Überblick hat und dann nochmal extra Bilder von den Schildern.
Und dann kriegst du an der Stelle in deinem Java OSM-Tool diese ganzen Bilder an der Kreuzung und die kannst du alle so durchgucken.
Genau, und dann mache ich erstmal die ganzen Straßen von den GPS-Schildern Spuren, die ich da aufgezeichnet habe von den Tracks. Und dann werden die halt beschriftet, je nach den Bildern, die da so neben dran sind. Das ist eigentlich sehr komfortabel. Es gibt andere Leute, die machen das mit Audiokommentaren. Also man kann das genauso wie mit den Bildern auch mit einer Tonspur machen. Mhm. Also es wird auch unterstützt, dass man direkt dann von der nächsten einen Aufnahme zur nächsten springt. Wenn man dann wieder, also erkennt dann wohl irgendwie, wie man, wann es irgendwie lauter war, wenn man irgendwie wieder was gesagt hat. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das habe ich noch nicht selber gemacht mit Audiokommentaren, aber das funktioniert wohl auch ganz gut.
Das ist so ähnlich, nur mit, ja, so ein Diktiergerät kann man dann mitnehmen.
Genau.
Das sieht wahrscheinlich komisch aus, wenn man durch die Straßen läuft, die ganze Zeit irgendwelche Sachen in sein Diktiergerät blubbert.
Ja, aber es sieht auch komisch aus, wenn man alle Straßenschilder und was sonst noch so rumsteht fotografiert. Aber das ist gar nicht schlimm, eigentlich geht es darum, auch ein bisschen aufzufallen. Man möchte auffallen, wenn man mit OpenStreetMap unterwegs ist, weil man möchte ja Werbung für das Programm machen, man möchte irgendwie, dass die Karten bekannt werden, weil keine Karte ist irgendwie nützlich, wenn sie keiner nutzt.
Da ist natürlich was dran, ja, ja. Ja, ich bin ja auch schon mal rumgelaufen, ich wollte irgendwie Hausnummern aufschreiben, dann war ich an einem Haus, einem Eckhaus, wusste nicht, welche Nummer das hat und schon gar nicht, zu welcher Straße das jetzt nun gehört, die eine oder die andere. Und dann bin ich da so kurz rein. Welche Nummer ist denn das hier? Wie? Ja, die 58. Ja, und zu welcher Straße gehört das? Ja, was machst du denn überhaupt? ja, ich kartografiere die Gegend, so. Ja, komisches Hobby. Ja, schon gut. Danke für die Info.
Ja, man wird auch komisch, schon mal komisch angeguckt.
Man wird komisch angeguckt dann manchmal, ja. Und manche, die meisten reagieren so gar nicht so richtig da drauf. So, gut. Und so eine positive Reaktion hatte ich jetzt noch nicht so richtig.
Ja, ich glaube, für die meisten ist es gar nicht so leicht zu verstehen, warum man das macht, weil jeder sieht irgendwie die Karten, die er im Internet bei Google hat und die Karten, die man sich im Geschäft kauft. Aber den meisten Leuten ist halt nicht klar, wie eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten da noch sind.
Hm. Ja, weil die sich nicht einschränken können. Oder vielleicht weil auch jetzt so aus von sich aus haben die Leute ja auch keinen Bedarf vielleicht daran. Also ich überlege jetzt mal, was habe ich mit Karten zu tun? Ich brauche persönlich jetzt keine Karte, wo ich meine Fotos drauf festpinnen kann oder so. Gut, mag Leute geben, die das gerne machen wollen, aber ich hatte das halt noch nicht, zum Beispiel.
Wir haben ja vorhin über den Nutzen gesprochen. Ja, wer benutzt es, wo kann man es einsetzen, und Navigationsgeräte, die vielleicht doch eine sehr große Verbreitung beim Consumer haben, sind eben noch nicht so direkt mit OpenStreetMap gelabelt, gebrandet, dass man es wiedererkennt. Ja. An anderer Stelle sind eben die Benutzerkreise dann doch ganz andere. Und es war ja vorhin auch bezeichnend, dass der Alexander gesagt hat, ja, ich gehöre zu einer dieser Special Interest Gruppen. Und aus diesem dringenden Bedürfnis dann aber auch heraus kommen Leute auf die Idee, dann sowas Geniales wie OpenStreetMap dann eben aus der Taufe zu heben und dann ein weltweites Projekt draus zu machen. Also,
Ja, das ist richtig.
Es sind ja oft einzelne Personen, die solche Dinge nach vorne pushen. Ja, also bei Herrn Torvalds war das auch eben sein eigener Bedarf, ein System anzupassen, an seine eigenen Bedürfnisse so das Ding zu gestalten, wie er es haben wollte.
Und das hat dann einigen Anklang gefunden.
Und da hätte dann auch jeder gesagt, mein Gott, warum erfindest du ein Betriebssystem neu? Ja, gibt's doch alles schon. Ja.
Das gab es damals auch noch ziemlich viele von. Ne? Ja, das ist richtig.
Ja, und ich glaube, bei Wikipedia, das wird gar nicht mehr in Frage gestellt. Also Wikipedia ist ja nicht ganz spiel, wie sich das durchgesetzt hat innerhalb kürzester Zeit. Und andererseits diese 5 Jahre OpenStreetMap, die zeigen irgendwie auch eine Tendenz auf, von der man im Moment noch nicht genau weiß, wohin es sich bewegt und inwiefern vielleicht dann auch irgendwann mal etwas mehr so der kommerzielle Rahmen dann das Ganze vielleicht ein bisschen forcieren wird.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass auch zum Beispiel Navigationsgerätehersteller dann irgendwann darauf kommen und sagen, ja, die Karten sind eigentlich wesentlich billiger als die ich bisher gekauft habe. Mhm. Sie sind aktueller als die ich kaufen kann. Sie sind detaillierter, vor allem auch. Sehr viel detaillierter. Zumindest da, wo schon gemappt wurde. Warum soll ich so viel Geld ausgeben? Ich kann meine Gewinnspanne deutlich erhöhen, wenn ich die Geräte zum selben Preis abgebe, aber die billigen Karten reinmache. So.
Richtig.
Und der Anwender darf dann mit ein bisschen Glück irgendwie kostenlose Updates aus dem OpenStreetMap-Projekt haben. Ne? Wenn dann was die Straßenführung sich ändert oder sonst irgendwas umgebaut wird.
Kann ich mir vorstellen, dass es auch einen Wiederverkaufswert hat. Also würde ja eher ein Gerät kaufen, wo ich weiß, dass ich kostenlos weitere Karten bekomme, als wenn ich da jedes Mal 100 Euro zahlen muss.
Genau, kann aber sein, dass dein Anbieter dann die OpenStreetMap-Daten für dich kostenpflichtig anbietet und du kriegst die Daten nur bei ihm im richtigen Format für das blöde Gerät.
Weil ja,
du,
ja.
Ja, weil du nicht weißt, wie du umrechnen kannst, dass das Gerät das dann versteht. So.
Aber ich denke, das ist dann alles nur so eine Frage der Zeit, das bis dann so die eingeschweißten Wege
der übliche Schnickschnack
vertrinkt worden.
Ja, wobei die Wikipedia wird ja auch nicht vermarktet. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass Brockhaus die abdruckt und das dann verkauft.
Eben.
Also mal gut, wir dürfen gespannt sein. Aber wir waren ja eigentlich gerade dabei, wie man mitmacht. Du hast jetzt deine GPS-Spur zusammen mit deinen Fotos in diesem JOSM, in diesem Editor drin. Mhm. Und dann malst du quasi Linien und Punkte.
Genau, das ist wie ein Malprogramm, dass man, man fängt irgendwo an, setzt einen Punkt und malt dann von da aus immer so einen Strich weiter. Und das gibt dann eine Straße.
Tak, 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 tak. Und dann hat genau. man so eine Straße. Okay.
Und ruckzuck hat man dann.
Eigentlich hast du nur eine Linie erstmal, ne?
Ja.
Und richtig. Dann musst du noch dran schreiben, was es jetzt ist, weil könnte ja auch ein Bachlauf sein.
Genau, also das ist eigentlich das Wichtige.
Ist ja so.
Also man malt immer irgendwelche Linien oder irgendwelche Punkte und schreibt dann da dran, was es ist. Also ich mache zum Beispiel einen Punkt hin und schreibe dann dran, durch ein spezielles Schlüsselwort, dass das eine Telefonzelle ist.
Und wie
machst
du das?
Und dann wird er später auf der Karte als Telefonzelle dargestellt.
Wie machst du das? Mit Tags?
Genau, mit Tags. Also ich weiß, das Schlüsselwort dafür ist auch nicht auswendig, aber die sind dann nochmal so gruppiert.
Ja,
und JOSM hatte auch so Funktionen, dass man zum Beispiel für viele Sachen, die man oft braucht, dann nur im Menü anklicken muss, da ist eine Straße und dann fragt er, ja, wie heißt sie?
Ist das eine Einbahnstraße?
Ist das eine Einbahnstraße? Oder... Ja, so Standarddinge, die man halt immer wieder braucht. Mhm. Und da guckt dann auch, dass dann die Tags ordentlich zusammengehören. Also, dass man zum Beispiel bei der Straße auch den Namen dazu schreibt, weil wenn man das per Hand macht, vergisst man das auch gerne mal.
Ja, das ist ein Vorteil, das stimmt. Das heißt, man kann jeden Weg mit Attributen versehen. Das hat ja auch der Alex vorhin am Telefon schon gesagt. Und man kann aber auch einzelne Punkte mit Attributen versehen. Das heißt, Telefonzellen zeichnest du nicht als kleine Vierecke, sondern tatsächlich nur als einzelnen Punkt.
Genau, in der Dokumentation wird sogar unterschieden zwischen Punkten, Strecken und Flächen, denen man verschiedene verschiedene Namen haben können.
Und
also zum Beispiel,
Flächen sind
so, man malt eine geschlossene Kurve und sagt dann zum Beispiel, das ist ein See. Wobei, wohingegen, wenn man jetzt nur so einen Strich hat, kann man nicht sagen, dass ein See ist. Also man kann es natürlich ranschreiben, aber es macht keinen Sinn. Es gibt dann auch gewisse Programme, die dann automatisch nach solchen Fehlern suchen, die irgendwie keinen Sinn machen, weil sie gegen die sich eingebürgerten Konventionen verstoßen. Also es gibt ja keine direkten Regeln, aber...
Das heißt, diese Tags kannst jeden Tag an jedes Objekt dran tackern.
Richtig, also man kann viel Unsinn machen.
Ich kann einzelne Punktzeichen kann sagen, das ist ein See.
Richtig.
Das macht überhaupt keinen Sinn, der taucht auch gar nicht auf der Karte auf.
Doch, das macht sogar teilweise Sinn. Das steht dann aber meistens auch im Wiki, dass man zum Beispiel einen Punkt setzt und sagt, da ist ein See.
Ja.
Dann hat man halt keine Größe, aber man weiß schon mal, da ist ein See und der heißt so und so.
Ah so, ist besser als
und ist schon mal besser als nix.
Ja, dann war das ein schlechtes Beispiel.
Wird doch oft gemacht bei Häusern, bei irgendwelchen öffentlichen Gebäuden, da wird irgendwie ein Punkt hingesetzt und irgendjemand geht später vielleicht mal hin und zeichnet das Gebäude ein, wie es genau ist.
Die Umrisse so von oben.
Richtig. Ja. Wenn man dann Daten hat.
Aber was ich sagen wollte, eigentlich kann man alles an alles schreiben. So. Das heißt, es gibt keine Beschränkung. Dein Computer sagt nicht, hey, das darfst du aber nicht.
Genau.
Sondern du sagst einfach, ich schreibe das da dran und dann steht das da dran. Fertig, aus.
Richtig, das ist halt die große Freiheit, die OpenStreetMap bietet.
Und dadurch ist es auch möglich, neue Sachen zu erfinden, die es vorher nicht gab.
Genau.
Bestes Beispiel Mate. Da habe ich einfach ein neues Tag erfunden. Club-Mate gleich Yes. Und wenn man das irgendwo an einen Punkt dran tackert, dann erscheint das auf unsere Mate-Karte.
Genau, der Tanjaf hat das auch ganz richtig gemacht. Er ist erst ins Wiki gegangen und hat es dort eingetragen und hat es dann in die Karte dazu geschrieben, nicht einfach nur eingetragen, weil man sollte ja nicht immer irgendwas Willkürliches machen, was am Ende dann vielleicht sonst keiner so macht. Weil man möchte ja irgendwie, es bringt ja nur was, wenn das viele den gleichen Tag benutzen.
Ja genau, vor allen Dingen, wenn man was machen will, dann sollte man nachgucken, gibt es da schon was, wie man sowas üblicherweise einträgt. Ist auch wichtig, weil diese Kartenzeichenprogramme natürlich auch nur nach diesen Tags gucken Und wenn die einen Tag nicht verstehen oder nicht kennen, dann ignorieren die das, denke ich.
Hm.
Ja, das heißt, es hat dann gar keine Auswirkung. Das heißt, wenn ich ein Rechteck zeichne und nichts dran schreibe zum Beispiel, dann erscheint das auf der Karte nicht.
Ja.
Weil der Renderer nicht weiß, was soll das sein, keine Ahnung, das lasse ich weg. So.
Es passiert auch häufig, dass man irgendwas einzeichnet, was auf keinem Renderer dargestellt wird. Aber man macht es trotzdem, weil man davon ausgeht, dass es irgendwann mal dargestellt wird. Oder wenn man es wirklich selber braucht, dann kann man auch den Renderer so verändern, dass man das gerne dahin hat.
Ja, oder das. Ja gut, Club Mart ist da das Beispiel vielleicht, weil auf den offiziellen Karten werden diese Punkte nicht eingezeichnet, sondern nur auf unserer Website. Da habe ich ein sogenanntes Overlay drauf. Und das heißt, die Karte wird dargestellt und dann werden einzelne Punkte da, wo diese Punkte halt eben sind, noch zusätzlich eingezeichnet. Die sind aber in der offiziellen Datenbank und könnten theoretisch dann auch anderswo verwendet werden. Beispielsweise im Navigationsgerät, ne? Wenn man sagt, ich suche den nächsten Marteladen, dann wüsste das Navigationsgerät, wo es hinfahren muss.
Genau.
Ja.
Ihr hattet vorhin der Pi hatte von den Regeln gesprochen, dass es also irgendwie schon sich etabliert hat, sich in einer bestimmten Art und Weise mit OpenStreetMap damit zu verhalten. Also in einem Wiki zunächst mal vielleicht Vorschläge zu machen, was man eigentlich beabsichtigt, gerade bei solchen Neuerungen, Innovationen und Ähnlichem. Und ich wüsste da mal ganz gerne, wie sind eure Erfahrungen da mit der Community? Ist das dann eine Kommunikation, die man tatsächlich nur, die man mitunter auch mit Personen dann hat, dass man direkt irgendwie angesprochen wird, weil soweit ich weiß, kann ja jemand nur mitmachen, wenn er einen entsprechenden Account hat. Ja?
Richtig. Also die Sachen werden dann halt ins Wiki eingetragen. Man kann halt auch im Wiki Diskussionen führen, dass man irgendwie sagt, hier, ich würde gerne so einen Tag einführen und das würde deswegen Sinn machen, weil ich brauche das dafür oder es sieht toll aus. Und andere sagen dann, ja, stimmt, finde ich auch gut. Und es gibt auch manchmal Abstimmungen, dass dann sozusagen, das wird dann öffentlich zur Diskussion gestellt und dann schreiben mehrere Leute dazu, dass sie das gut finden und andere schreiben dazu, dass sie es schlecht finden und
schön mit Begründung.
Mit schöner Begründung und das ist im Grunde dann später eine Abstimmung, ein bisschen Demokratie im System. Also ist nicht alles willkürlich, was da passiert.
Und dann gibt es, glaube ich, auch so einen Prozess der Auswahl und Dinge, die irgendwie offiziell reingenommen werden sollen, wo viele Leute dafür sind, die werden dann sozusagen in so eine offizielle Liste aufgenommen, wo das Projekt als solches sagt, das sind die Dinge, die wir offiziell unterstützen. Also alles andere ist nicht verboten, aber das ist zumindest das, was wir offiziell so unterstützen. Das kriegt so einen offiziellen Charakter dann, ne?
Genau, aber man kann sich dann trotzdem so Statistiken ausgeben lassen auf gewissen Seiten, wo man dann sieht, auch nach Regionen unterteilt, welche Tags wie oft benutzt worden sind. Und das ist auch ganz nett, um dann irgendwelche Fehler zu finden, wenn man sich irgendwie vertippt hat, dann sieht man, oh,
ja,
da fällt's auf.
Das habe ich schon mal gesehen, ja. Zum Beispiel, wenn man einen Tag Name benutzt, also Name, und dann das groß schreibt statt mit kleinen Buchstaben,
ja,
dann wird der Straßenname in der Karte nicht dargestellt, weil der Renderer sagt, oh, das kenne ich nicht. Und solche Fehler müssen wir dann finden, ne?
Ja,
zum Beispiel.
Also ich glaube auch, der Reifegrad der OpenStreetMap bringt dann automatisch bestimmte Themen über die Jahre hinweg. Und ich habe jetzt hier gerade das Programm noch vom Linux-Tag vorliegen. Der findet nächste Woche statt in Berlin. Und da ist dann am Samstag auch ein Vortrag zu OpenStreetMap. Da geht es genau um sowas, eben das Qualitätsmanagement bei OpenStreetMap. Also es sind dann Leute aus der Szene auch vor Ort dort. Ja, die haben dort einen Stand.
Ja.
Und es ist wohl einfach, es liegt in der Natur der Sache, dass es sich über Jahre entwickelt und dass dann zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Themen dann auch angesagt sind und öffentlich in Vorträgen dann gemacht werden. Ja.
Okay. Ja, auch um natürlich die Community so ein bisschen drauf zu trimmen. Ne?
Ja.
So ein bisschen. Ja, also man muss sich
zusammenfinden. Ich bin mal gespannt, ich werde dort sein und werde mir das alles mal anhören dort, auch wenn ich selbst jetzt noch keine praktische Erfahrung habe, aber einfach so hören, wie die Community darüber denkt und das weiterentwickeln möchte. Das ist irgendwie auch mein Ansatz dabei. Ja.
Ja. Also. Zum Thema Qualitätssicherung, Open Street Bugs.
Ja.
Hat jemand.
Ja. Ja.
Bug von Käfer, ne? Also von Computerfehler.
Genau, das ist auch wieder was, wo man schön einfach selbst mitmachen kann, ohne dass man sich mit dem ganzen Kram eigentlich auseinandersetzen muss. Man geht einfach auf diese Seite OpenStreetBug und kann dann auf der Karte markieren, wo irgendwas nicht stimmt. Also man kann einfach draufklicken und einen Text eingeben, hier ist die Straße nicht wirklich so oder die Straße heißt anders. Und andere Leute gehen dann hin, die sich für die Region zuständig fühlen und gehen diese Fehler durch und korrigieren das dann auch.
Könnte man ja selber machen. Aber Nein. Der Trick ist wahrscheinlich, selber machen kostet viel Zeit. Und wenn ich nur beim Vorbeifahren gesehen habe, irgendwas stimmt hier nicht oder das ist auf der Karte verkehrt, kann ich da was...
Genau, manchmal hat man auch gar nicht so den Einblick vor Ort, also wenn das irgendwo für uns jetzt weit weg in Hamburg ist, kann man, wenn man dort dann zufälligerweise auf der Karte was gesehen hat, was irgendwie offensichtlich nicht stimmt, wo irgendwie ein Haus auf der Straße steht oder so, kann man da mal einen Fehler reinsetzen und dann können die Leute, die vor Ort sind, das nochmal überprüfen.
Ist das irgendwie was Spezielles oder werden diese Sachen dann auch in die Datenbank eingetragen?
Soweit ich weiß, ist das extern, also es geht nicht direkt in die Datenbank.
Also haben wir dann sozusagen so ein externes Extra-Projekt.
Genau, so
ein
zusätzliches Bug-Management.
Okay, kennt man von der Softwareentwicklung, so Bug-Tracker. Ja,
richtig.
Ja.
Was wir auch noch hatten, es gibt so eine Seite, wo man Stellen finden, die noch gar nicht gemappt sind, wie zum Beispiel den kleinen Ort, den wir hier vorher hatten.
Mechtelshausen, der ist ja gar nicht drauf. Müssen wir mal. Ich weiß nicht, wie man die Orte da drauf kriegt.
Ja, ich habe auch noch nicht geguckt, nach welchem System die das da eintragen, aber man hat da zumindest eine nette Karte, wo man dann sieht, welche Ortschaften noch nicht oder noch zu schlecht gemappt sind.
Okay, und irgendwas hat das mit dem Wiki zu tun, habe ich gesehen. Irgendwie meine ich gesehen zu haben, dass irgendwie, die haben ja dieses OpenStreetMap-Wiki und da werden ja auch Informationen ausgetauscht über welche Orte noch nicht so richtig oder so, wo man mal hin müsste und so weiter. Und vielleicht ist das so ein automatisiertes, ich scanne das Wiki und Orte, die besonders häufig im Zusammenhang mit irgendwas auftauchen, irgendwie sowas.
Ah, das kann sein. Nicht. Es gibt ja viele Sachen, die man auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Also es gibt zum Beispiel auch von manchen Städten Listen mit Straßenverzeichnissen. Also wir hatten das zum Beispiel über Ingelheim gemacht, dass wir zur Stadtverwaltung gegangen sind und gesagt haben, wir hätten gerne eine Liste von allen Straßen, die hier im Ort sind. Und sowas geben die recht leicht aus. Und dann hat man halt noch nicht wirklich was in der Hand, was man dann zum Mappen benutzen kann, aber man hat dann so eine Referenz, die man über Skripte auch automatisch abgleichen kann mit dem, was wirklich im Ort dann schon gemappt ist. Und man sieht dann einen Fortschritt, wie viele Straßen noch fehlen. Man sieht dann Differenzen, was vielleicht beim Mappen falsch geschrieben worden ist oder was vielleicht auch in der Liste falsch steht.
Die müssen auch nicht korrekt sein. Und so kann man dann rausfinden, ob man schon fertig ist.
Genau.
Und dann fährt man rum und sucht diese, hier muss irgendwo noch eine versteckte Straße sein.
Genau, dann sucht man die letzte versteckte Straße, wo sie sich, wo in welcher Ecke sie liegt. Das sind ja manchmal so ganz kleine Sackgassen am letzten Ende. Ja. Und es wurde da auf diese Weise dann auch schon auf Initiativen von OSM Straßen umbenannt, weil die Straßenschilder falsch waren. Oder auch einfach nur alte Straßen, die noch im Register standen, dann gelöscht, weil OpenStreetMap sie nicht gefunden hat.
Die Ämter haben die Straße weggemacht bei irgendwelchen Umbau, Straßenführung geändert und haben aber das in dem Register nicht gelöscht.
Richtig, okay, kein Mensch hat das ausgetragen.
Das ist ja cool. Sehr schön.
Ja, da ist es eigentlich schade, dass wir nicht die anderen Daten von den Behörden auch nutzen können.
Ja, das ist
genau. Es gibt ja einen ganzen Haufen, also an sich gibt es ja vom Landvermessungsamt genau Karten, wo jedes Haus eingezeichnet ist.
Genau. Die haben die bestimmt auch digital und so, ne?
Die sind digital. Ich habe das beim Kollegen schon gesehen, der da bei mir im Büro mitgearbeitet hat. Und das wäre eigentlich perfekt für OpenStreetMap, nur man darf diese Daten nicht benutzen, weil die Rechte daran halt nicht so geklärt sind oder weil der Staat sie nicht rausgibt.
Ja, genau. Aber die sind mit Steuergeldern finanziert. Insofern fände ich es eigentlich fair, wenn man die rausgeben würde. Ne?
Richtig, richtig. Das war ja auch eins der Knackpunkte, warum der Gründer von OpenStreetMap, wie war sein Name nochmal, Steve Coast?
Ja.
Das ins Leben gerufen hatte, weil er sich darüber aufgeregt hat, dass er von seiner Behörde die Daten nicht bekommt oder teilweise nur und dann aber Geld dafür bezahlen muss, obwohl er sie eigentlich schon über Steuergeldern bezahlt hat. Was irgendwie nicht so ganz logisch ist.
Nee, das ist eigentlich nicht so
aber logisch. Aber das ist wahrscheinlich so historisch bedingt, weil vor 100 Jahren oder so waren Karten noch überhaupt nicht frei zugänglich. Sie hatten es nur Militär, weil Karten bedeuten Macht. Wer Karten hat, weiß, ja, wo was ist und kennt sich aus und kann Strategien berechnen.
Ja, das ist richtig. Allerdings in Zeiten von Google Maps, naja, gut.
Richtig, natürlich mit Google Street View geht da einiges
verloren. Wir sagen immer Google, ja gut, mit Street View sowieso. Wir sagen immer Google eigentlich, ich habe mal geguckt, Yahoo bietet ja auch Straßenkarten an zum Beispiel. Mhm. Und die Straßenkarten bei Yahoo sind in der Tat oft besser als die bei Google. War so mein Eindruck, die sind detaillierter. Ja.
Also Microsoft bietet ja auch eine Straßenkarte, wo wir schon gerade bei anderen Karten sind.
Wer?
Microsoft selber. Ach so, über seine... Ich weiß nicht genau, wie die Portalseite heißt, aber über Bing kann man das ja auf die neue Seite, kann man das auch ansprechen. Und die haben auch so ein nettes Feature, dass man bei Luftaufnahmen dann teilweise die Bilder drehen kann. Also man kann dann in Städte runterzoomen und die haben dann irgendwie mehrere Luftbilder gegeneinander gerendert, dass man, ich glaube nicht frei, aber zumindest irgendwie 90 Grad Winkel immer so schrittweise drehen kann, dann so einen doch netten Anblick auf die Stadt bekommt.
Okay, die haben also mehrere von verschiedenen Winkeln aus fotografiert dann.
Richtig, das haben die anderen alle nicht. Und
na, da gibt es auch einen ziemlichen Kampf. Wo wir bei Satellitenbildern sind, ist ja auch nochmal, oder sagen wir mal Luftbildern, ist ja auch nochmal so ein ganz interessanter Aspekt. Ich habe ein bisschen was gemappt bei OpenStreetMap, ich bin aber noch nicht so lange dabei, ich bin noch nicht ganz so aktiv. Nicht so BP jedenfalls. Und mir ist aufgefallen, gewisse Dinge kann man eigentlich gar nicht zu Fuß so richtig mappen, beispielsweise Gebäude, weil... Dafür ist die GPS-Genauigkeit nicht hoch genug und wenn, außerdem kann ich nicht auf dem Gebäude rumlaufen. Ich habe aber zum Beispiel versucht, unsere Kreativfabrik zu mappen oder das Schlachthofgebäude oder die Murnau-Stiftung, die da jetzt neu ist, die ist sehr neu hier in Wiesbaden. Mhm. Wenn ihr die mal sehen wollt, müsst ihr bei OpenStreetMap gucken, weil auf den anderen Karten ist die noch nicht. Und ich bin um das Gebäude drum rumgelaufen, aber diese Spuren, die ich dabei aufgezeichnet habe, sind so verwackelt, dass man eben auch nur so ungefähr erahnen kann. Und ich habe es halt dann frei Schnauze, so wie ich es halt denke, wie es ungefähr aussieht. Dann merkt ja keiner und so. Aber eigentlich geht es nur mit Luftbildern vernünftig. Ja.
Genau, in der Gegend das Problem ist halt, wenn man direkt an der Hauswand lang läuft, da ist der Fang oft schlecht, weil da das Haus halt im Weg ist.
Ja, man hat den halben Hintergrund, dass ein oder andere Hausbesitzer da auch so Probleme hat.
Ja, richtig,
also die haben ja meistens privat Grundstücke drum. Und mit dem Argument, ich möchte da mal euer Gebäude einscannen.
Extrembeispiel BKA. Ja, gut.
Genau, also.
Sehr aktiver Schläfer ist man dann, ne? Aber in der Innenstadt ist noch schwieriger, weil man hat ja dann ganze Gebäudekomplexe. Ja. Da kann man gar nicht um ein Gebäude drumherum, weil das nächste ja direkt dran anschließt und man müsste in den Hinterhof und eigentlich müsste man über die Dächer turnen.
Ja, also da helfen nur noch Luftbilder, ne?
Da helfen wirklich nur noch Luftbilder.
Genau, und Luftbilder sind halt so ein Problem, weil das rechtlich nicht klar ist, ob man davon abzeichnen darf. Also genau, das hat und keiner gerichtlich mal geklärt. Vielleicht findet sich jemand, der das mal macht und sich da irgendwie selber anzeigt oder so. Aber zurzeit hat das im OpenStreetMap-Projekt nichts verloren. Also man darf da keine Daten aus zweifelhaften Quellen reintun. Also man muss immer wissen, dass man diese Daten nutzen kann und muss auch Belege dafür vorbringen können.
Ja, ist auch ein generelles Problem, ne?
Genau, deswegen sollte man auch immer, wenn man irgendwas mappt, dazu schreiben, woher die Daten kommen. Also zum Beispiel irgendwie einen GPS-Trace dann verlinken. Oder wenn man vom Satellitenbild abmalt, dann wird das zum Beispiel über die Webseite wird das dann schon automatisch eingetragen.
Ja gut, oder so, genau. Ja. Es gibt aber ja Luftbilder, ne, von Yahoo und die sind wohl freigegeben, davon darf man abzeichnen.
Genau, da wurde irgendwann mal die Lizenz angefragt und die haben das genehmigt.
Kostenlos.
Wow. Ja. Nette Sache.
Nette Sache.
Und deswegen kann man auf der OpenStreetMap-Seite... zwar nicht direkt die Luftbilder angucken, aber man kann da auf Editieren gehen, wenn man einen Account hat. Mhm. Und dann kann man lustig direkt von diesen Bildern abmalen.
Habe ich auch schon gemacht. Allerdings, das Bildmaterial ist nicht so prall. Jedenfalls nicht hier in Wiesbaden.
Genau,
das ist sehr unterschiedlich. Also man sieht ein bisschen was und so, aber es ist sehr dunkel. Also man hat den Eindruck, die Aufnahmen wurden nachts gemacht oder so. es ist schwierig. Ich gehe... Wenn ich das mit Google zum Beispiel vergleiche, wobei Wiesbaden ist ein bisschen unfair. Google hat aus Wiesbaden Bilder eingekauft, die das Amt, irgendwie die Behörde hier in Wiesbaden gemacht hat. Hm. Und die sind sehr, sehr gut. Das sind aber keine Satellitenaufnahmen, sondern wirklich Luftbilder. Vom Flugzeug nehme ich an oder Ballon, keine Ahnung. Die sind sehr, sehr gut. Die sind bei prallem Sonnenlicht aus geringerer Höhe gemacht worden. Sehr, sehr gut. Und damit könnte ich auch wirklich was anfangen. Darf ich nicht.
Ja, darf dagegen man leider nicht
benutzen. Dagegen ist der Hu leider nicht so gut.
Ja, das ist so ein Problem, weil die Yahoo-Bilder sind zwar sehr nett, aber oft halt nicht so toll. Stellenweise sogar so schlecht, dass man damit nicht mal mehr Straßen abmalen kann. Oder nur noch sehr schwierig. Das ist so ein Problem.
Der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, ist jetzt nicht Wiesbaden, ist ein kleiner Ort, der ist auf den Satellitenbildern überhaupt nicht zu sehen. Also richtig. Entweder sind die da krass verrutscht, dass da jetzt nur Wald ist. kann ja auch sein. Ne? Das Bild muss ja auch zu den tatsächlichen Koordinaten passen, wenn man da abzeichnen möchte. Oder es ist so schlecht, dass man halt wirklich nichts sieht. So. Weil ich meine, der Ort ist natürlich auch relativ grün, sehr kleiner Ort, 1000 Einwohner ungefähr. Mhm. Man sieht gar nichts auf dem Satellitenbild, überhaupt nichts. Das ist schwierig.
Genau, also man sieht auch, wenn man sich die OpenStreetMap-Karte anguckt, dass an den Stellen, wo die Yahoo-Bilder schlecht sind, wird auch die Karte deutlich schlechter. Also wenn man hier in der Gegend mal Richtung Bing guckt, also irgendwo in Ingelheim, so ungefähr über Böhringer ist die Grenze, ja. Da werden die Karten auf einmal schlecht. Mhm. Weil da hinten das Satellitenbild einfach nicht mehr zu gebrauchen ist.
Oh.
Man erkennt zwar noch, dass eine Stadt da ist, aber nicht mehr, wo einzelne Straßen sind. Und vor allen Dingen in kleinen Ecken wird das dann sehr diffizil, dann die Straßen auseinanderzuhalten.
Ja, aber selbst hier in Wiesbaden fand ich es schon schwierig, die Häuser auseinanderzuhalten zum Beispiel.
Richtig, und man muss auch aufpassen mit den Satellitenbildern. Teilweise sind die ein bisschen verschoben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, immer noch mal zu Fuß durchzugehen und das ein bisschen zu kontrollieren mit dem GPS-Gerät.
Ja, da habe ich jetzt in Wiesbaden wieder das Problem, dass ich in diesen Häuserschluchten so schlechten Empfang habe.
Ja.
Weil mitten auf der Straße kann ich ja schlecht laufen normalerweise. Und dann muss ich am Bürgersteig, da habe ich immer auf einer Seite ein Haus direkt an der Wand, stehe ich direkt an der Wand und irgendwie man sieht kaum Satelliten, sag ich mal. Und der Empfang ist so schlecht, dass ich meine Koordinate auch wirklich nur grob abschätzen kann. Also richtig sinnvoll ist es da auch nicht.
Ja, aber es ist an sich trotzdem eine nette Sache und vor allen Dingen, es ist auch schön, wenn man irgendwie bei schlechtem Wetter oder so zu Hause sitzt und man halt nicht unbedingt im Regen draußen mappen will, dann kann man einfach mal die Karte aufmachen und gucken, wo fehlt denn noch was. Und da muss man auch nicht unbedingt in Deutschland gucken, man kann auch mal in anderen Ländern gucken. Zum Beispiel Afrika freut sich sehr, wenn man da ein bisschen weiter mappt. Ich habe mich da irgendwann mal beteiligt, den Nil, also den größten Fluss der Welt, stückchenweise zu mappen. Also es wurde dann unterteilt. Jeder hat sich eine Region nehmen können aus dem Wiki. Und da wurden allerdings nicht die Yahoo-Bilder, sondern Landsat benutzt. Ich glaube, das ist irgendwie von der NASA oder so irgendwann mal zur Verfügung gestellt worden. Die haben auch eine sehr schlechte Qualität. Teilweise noch viel, viel schlechter als Yahoo. Aber sind ganz gut, um Flüsse abzumalen und so Gewässer sieht man recht brauchbar darauf.
Okay. Ja, gut, das ist auch mal. Luftbilder gibt es aber auch Projekte, ne? Ich meine, Open Luftbild oder so.
Es gibt genau.
Open Street Fotos zum Beispiel.
Open Street Foto, genau, das ist aus Niederlande. Die haben sogar einen Werbeetat zu bekommen, also von irgendwelchen Leuten Geld bezahlt bekommen, dass sie Karten erstellen und die wollen dazu Quadrocopter bauen, also diese kleinen Mikrocopter, die dann mit 4 Propellern stabil in der Luft fliegen, mit einer kleinen Kamera unten drunter. Mhm. Und die sind halt sehr schön, um Liftbilder zu machen, weil sie stabile Bilder liegen durch ihre gute Lage in der Luft.
Und damit fliegen die dann über dem Gelände rum und machen Luftbilder?
Genau, so der Plan. Also es ist bis jetzt noch nichts zu sehen, außer der Plan und dass sie Flyer machen wollen. Aber aber ist die Hoffnung, dass da noch was passiert, vor allen Dingen, da ja irgendwie Geld da ist, denke ich, passiert noch was.
Ist wahrscheinlich ein junges Projekt.
Genau.
Okay, die bauen gerade noch.
Wie vieles bei OpenStreetMap ist alles im Aufbau und alles in der Entwicklung.
Die bauen gerade noch ihren Quadcopter von Ikea zusammen oder so.
Ich vermute, die sind da fleißig am Basteln.
Du bist ja selber da auch engagiert, Luftbilder zu machen, allerdings nicht mit einem Quadcopter, sondern mehr mit einem Zeppelin.
Genau, also ich habe mir irgendwann mal gedacht, die Satellitenbilder sind einfach zu schlecht und wir brauchen irgendwie mehr Luftbilder, wir brauchen irgendwie bessere Luftbilder und wir brauchen vor allen Dingen freie Luftbilder, die wir auch richtig benutzen können. Und dann habe ich so in den Himmel geguckt und dachte, wie kommen wir da hoch? Und am einfachsten sehe ich da irgendwie einen Ballon, dass man irgendwie einen Ballon mit Helium füllt, eine Kamera unten drunter hängt und an der Schnur das in den Himmel lässt und dann von dort Fotos macht.
Die Kamera müsste dann automatisch alle paar Sekunden ein Bild machen.
Genau. So, also.
Aber das kann man ja machen.
Richtig, richtig. Das lässt sich für Canon-Kameras sogar sehr leicht machen. Da gibt es so ein Tool, mit dem man dann die Kamera hacken will ich jetzt nicht sagen, Aber man spielt mal sein Tool drauf und kann dann selber Skripte für die Kamera schreiben. Da ist schon einiges dabei. Lustige Spielchen, ein Kalender, laute Spielereien.
Gut, und aber damit kann man auch, Fotos, halt auch
die Fotos machen. Und dann einfach einen Timer einstellen, dass er alle Minute Foto macht oder so. Und ja, also ich habe selber noch keine Fotos gemacht. Ich wollte am Sonntag, aber da ist mir mein erster Ballon leider geplatzt. Ich habe so ein bisschen Vorbereitungsarbeit gebraucht, um erstmal die Ballons zu besorgen. Also man braucht dann schon große Ballons, die dann irgendwie, also mein Zeppelin ist jetzt irgendwie 2 Meter lang und 40 Zentimeter dick. Boah. Und man braucht dann auch das entsprechende Helium dafür.
Das ist teuer, ne?
Das ist teuer, also bei Hornbach gibt's das billig.
Echt?
Um mal ein bisschen Bewerbung zu machen, hat mich auch überrascht. Also die ganzen professionellen Gashändler waren wesentlich teurer.
Oh.
Aber bei Hornbach gibt es die große 20-Liter-Flasche für 55 Euro.
Oh.
Ein bisschen Darm.
Ja, wie viel Liter muss man in so einen Ballon tun? Ich meine, das dehnt sich ja aus, wenn man es aus der Flasche lässt.
Ja, das mit den Literangaben, das ist so ein bisschen trügerig, weil 20 Liter steht drauf, es sind dann aber viel mehr Liter drin.
Ja, genau.
Weil das halt unter 200 Bar Druck ist. Und man berechnet dann in Kubikmetern. Also in meinen Ballon passen 0,27 Kubikmeter rein. Mhm. Und da ist schon eine ganze Menge.
Und in der Flasche ist?
In der Flasche ist, oh, da fragst du jetzt.
Also
was,
deutlich.
Das gucke ich bei Gelegenheit mal nach.
Deutlich
also
mehr. Hier,
genau, ist deutlich mehr.
Das heißt, du hast noch ein paar Versuche.
Genau, also es kostet so irgendwie ungefähr 4 Euro die Füllung, die ich jetzt am Sonntag hochgejagt habe. Ich weiß noch nicht genau warum, aber nächster Versuch folgt.
Aber bestimmt Montagsproduktion, ne? Der Luftballon.
Genau, so irgendwas. Vielleicht habe ich auch zu viel reingefüllt, wer weiß.
Ja, wie willst du die Kamera befestigen? Auch mit Schnüren?
Genau, die wird mit Schnur drunter gebunden. Ich habe mir da so eine Konstruktion überlegt. Also ich habe auch eine Internetseite, wo ich das alles so am Dokumentieren bin, so Stückchen für Stückchen. So kleine Raffinessen. Ich habe dann eine Seilwinde gebastelt und die an die elektrische Bohrmaschine gehängt, damit ich da nicht die 100 Meter, die ich da hoch darf, von Hand abkurbeln muss von so einer kleinen Rolle, das wäre ganz
mühsam. Wieder ein,
und auch
und wieder,
wieder einziehen.
Einkurbeln zum Runterholen wieder.
Ja, wo wir gerade von 100 Metern reden, die rechtliche Sache ist so, dass man bis 100 Metern so Dinge steigen lassen darf, wie auch Drachen. Und alles, was darüber hinausgeht, braucht dann irgendwie Sondergenehmigung, genauso wie wenn es einen Motor hat und so. Deswegen ist das mit dem Ballon, glaube ich, gar nicht so ungeschickt gewählt. Also ich weiß noch nicht, ob das mit den 100 Metern, ob man dann schon genügend
Abstand
hat und man genügend Überblick hat.
Könnte sein.
Vielleicht braucht man irgendwie einen Weitwinkel.
Ja,
da kann ich dann mal gucken, wenn ich oben bin.
Es gibt Werkzeuge, um Fotos zusammen zu stitchen, zu so Panoramabildern. Und
genau.
Das muss man ja sowieso mal machen dann hinterher.
Ja, da ist dann noch ein bisschen Verzerrung drin durch
genau,
die Höhe und
das muss auch
alles noch herausrechnen.
Genau, und das kann man mit diesen Werkzeugen machen. Und denen ist das fast egal, wie viele Bilder man da reinwirft. Wobei, gut, irgendwann geht die Rechenleistung entsprechend gen Himmel.
Ja, es gab noch ein anderes Projekt, das ich vielleicht auch noch kurz erwähne. Es gab jemand, der das mit Drachen gemacht hat, der an Drachen im Wind Kameras gehängt hat, schon seit mehreren Jahren. Mhm. Und der hat auch eine sehr nette Webseite. Also wenn man auf unsere Webseite geht, findet man auf meine Webseite und von dort aus findet sich wieder ein Link zu dem Drachenprojekt und zu vielen anderen Projekten, die irgendwas mit Ballons gemacht haben. Allerdings habe ich nur ein Projekt gefunden, das irgendwie auf diese Weise versucht hat zu mappen und das war in Afrika. Und die haben das nicht für OpenStreetMap gemacht, wahrscheinlich weil sie es nicht kannten, aber da hat sich auf jeden Fall gezeigt, sowas geht. Und
das liefert brauchbare Bilder.
Genau, also die haben eine ganze Stadt gemappt, die vorher noch keine Karte hat. Und ich denke, das hat auch so das Spannende so ein bisschen, wenn man dann auch Regionen mappt, von denen es noch einfach keine Karte gibt. Also ein Freund von mir ist gerade in Addis Abeba.
In Afrika?
Genau, wo es keine gescheiten Karten gibt und ja, dazu später vielleicht mehr.
Genau, ja. Da reden wir gleich nochmal drüber. Vorher machen wir noch ein Lied, diesmal von General Union mit dem Titel, passend zur Sendung, Journey. Thank you. Der Nordfunk ist hier, das war Journey von General Union. Und am Telefon habe ich jetzt die Annette aus Hannover, ne?
Hallo.
Ja. Hallo. Du bist in Hannover unterwegs, bist schon seit einiger Zeit im OpenStreetMap-Projekt zugange, ne? Ja. Soweit ich weiß. Du bist ein bisschen leise hier bei uns.
Ah, ich weiß nicht, wird so besser?
Ja, so ist so super. Viel besser, ja.
Okay. Ja, ich habe in Hannover den Stammtisch ins Rollen gebracht. Wir treffen uns alle 31 Tage. Der nächste Termin ist am Montag, den 13. Juli. Und da sind wir eine Gruppe von, kommen immer so ungefähr 10 Leute, insgesamt sind wir natürlich mehr, und tauschen uns dann aus, was wir so für Fragen haben. Bringen Neulingen ein paar Sachen bei oder klären, was wir bei uns in der Gegend noch als nächstes machen wollen.
Hannover ist ja schon relativ vollständig gemappt. Was gibt es denn da noch zu tun?
Oh, da braucht man gar nicht so weit fahren. In den Ortschaften der Region sind zwar die Straßen auch schon zu vielleicht geschätzt 90% fertig, aber da ist immer noch mal die Möglichkeit hinzufahren, dass man mal Briefkästen vollständig macht, Telefonzellen einträgt. Die Hausnummern kann man immer noch machen, da gibt es einiges zu tun. Hm. Und mein Spezialgebiet sind Ergänzungen der Karte, die das Ganze behindertengerecht machen. Okay. Und da kann man überall noch sehr viel tun, auch in den Bereichen, wo schon viel eingetragen ist.
Behindertengerecht heißt, was ist jetzt für Behinderte Besonderes zu tun an der Karte?
Behinderte haben oft ganz andere Ansprüche an Karten. Zum Beispiel wollen Rollstuhlfahrer Strecken nachsehen können, in denen keine Stufen vorkommen. Oder Blinde wollen wissen, ob an Bushaltestellen so eine geriffelte Fasterung vorhanden ist, dass man mit dem Blindenstock den Einstieg vom Bus findet.
Okay.
Oder Blinde wollen wissen, ob Fahrstühle Ziffern auf den Knöpfen haben, die man tasten kann, oder ob das vielleicht sogar mit Braille beschriftet ist. Der Hannoversche Bahnhof hat zum Beispiel sogar eine Braille-Beschriftung an der Innenseite des Treppengeländers. Also jetzt nicht an der Rolltreppe, sondern wenn man zu den einzelnen Bahnsteigen hochgeht, kann jeder mal anfassen. An den Innenseiten des Geländers gibt es die Punktschrift und da steht dann einfach dran, welches Ding es ist.
Annette?
Ja?
Ich bin der Ralf, grüß dich. Wir sind ja hier zu dritt im Studio, der Pi, der Tanjev und ich.
Hi.
Und mich fasziniert das, was du jetzt gerade sagst, über diese sehr, sehr, sehr speziellen Interessen. Denn wir hatten vorhin schon jemanden aus Göttingen, den Alexander, der hat davon erzählt, dass es da Spezialinteressen und spezielle Interessen gibt. Und wir haben hier auch verschiedene Karten schon besprochen, die es da so alles gibt. Sag mal, geht ihr mit eurem, ja doch wahrscheinlich mehr so aus der Computerwissenschaft stammenden Interesse, auch proaktiv auf Behinderte oder auf Verbände oder wen auch immer zu, wo ihr euch vorstellen könnt, dass die interessiert sein könnten an solchen speziellen Karten?
Da kann ich immer nur für mich sprechen. Man kann ja nicht sagen, alle Leute im OpenStreetMap-Projekt tun das. Ich habe das gemacht. Ich habe mal geguckt im Internet, was gibt es für Blindenverbände in meiner Nähe. Ich bin in Braunschweig unterwegs, ich bin in Hannover unterwegs. Und dann habe ich überlegt, wie kriege ich mit denen Kontakt? Da war letztens mal eine Veranstaltung zum Tag der Sehbehinderung bei einem Optiker vor der Tür. Und da bin ich ganz schnell mal eben schwuppsdiwupps mit drei Blinden ins Gespräch gekommen. Das macht nicht jeder, ne? Jeder macht ja, wie er möchte.
Wäre ich gar nicht drauf gekommen.
Meine Idee ist, dass wir tatsächlich die ganze Karte zugänglich machen für Blinde, indem wir eine Software programmieren, die auf dem Handy benutzt werden kann, also quasi eine Fußgängernavi, nur völlig ohne Grafik. Die Blinden haben auf ihren Handys sowieso schon sogenannte Screenreader, also Vorleseprogramme. Und dann brauchen wir einfach nur noch auf das Display zu schreiben, geh noch 500 Meter bis zur Kreuzung A-Straße, B-Straße. Und da muss man halt ein bisschen programmieren. Eine andere Möglichkeit, die ich verfolge, ist, tastbare Karten zu erstellen. Bisher haben wir ja 1000 Spezialkarten, aber sie haben alle eine visuelle Ausgabe. Das heißt, man guckt sie sich im Internet an oder man kann sie auch auf dem Drucker ausdrucken. Die Blinden brauchen Karten, die ein 3D-Relief haben, also dass man fühlen kann, da ist eine Straße, dass dann vielleicht gepunktet daneben der Radweg zu tasten ist. Eine Bushaltestelle ist dann eventuell sogar mit Brailleschrift beschriftet, wie die heißt. Solche Dinge kann man alle realisieren und da ist noch ein bisschen Arbeit da, aber wer Interesse hat, da würde ich mich freuen, wenn noch jemand mitmacht.
Für so Reliefkarten müsste man aber die eigentlichen Daten gar nicht mehr verändern, oder? Das ist ja eigentlich mehr nur, wie man die Daten aufbereitet und die Karte dann hinterher ausgibt.
Ja und nein. Es ist richtig, dass wir das normale Kartenmaterial verwenden. Wir müssen eher ein bisschen abspecken, weil sonst so eine taktile Karte schnell in Raufasertapete ausartet, wenn man zu viel drauf packt. Also wir haben da einen ganz groben Maßstab und wir haben weniger Elemente drauf. Dafür müssen wir die blindenspezifischen Elemente aber dazu mappen. Also zum Beispiel ist an der Bushaltestelle taktile Pflasterung und piepst die Ampel oder nicht. Da kommen eben die Spezialbedürfnisse wieder dazu. Die müssen wir dann als erstmal in die Karte eintragen und dann mit Symbolen versehen, sodass wir die wieder als 3D-Relief ausgeben können.
Wie macht ihr das, diese Karte? Also ich stelle mir vor, wenn ich eine Karte rendere, die visuell aussieht, kann ich die auf dem Bildschirm oder auf dem Drucker ausgeben. Habt ihr Reliefdrucker oder so?
Ja, die Idee stammt daher, dass ich mal über die Industriemesse spazieren ging und begeistert war von den 3D-Druckern, die es inzwischen gibt. Da gibt es also die Möglichkeit, dass ein Drucker eine Pulverschicht druckt und dann wird da mit einem Laser reingegangen, um das zu verschmelzen oder mit einer Chemikalie. Und dann bleibt Pulver an den Stellen stehen und der Rest wird dann wieder rausgefegt. Das ist eine der Möglichkeiten. Man kann auch versuchen, das Ganze abtragend zu machen. Ja. Also zum Beispiel, dass man das Ganze in eine CNC-Maschine steckt. Und dann haben wir nachher wunderschönes Metallkartenobjekt, das man eventuell sogar draußen hinstellen kann. Wie man es in Bronze vielleicht öfter sieht. In Herrenhäuser Gärten gibt es so ein Relief. Mhm. Oder im Hauptbahnhof.
Okay. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Und solche Drucker, sind die für Privatleute bezahlbar? Wahrscheinlich kaum,
nein,
oder?
Nein, nein. Unsere Stärke ist ja auch nicht, und auch unser Ziel ist ja auch nicht in erster Linie, dass wir 500 Karten von Hannovers Innenstadt machen wollen. Hm. Das überlassen wir denen, wo es sich lohnt, von einem Negativ 500 Positive zu ziehen, was ein Tiefzählverfahren.
Ja.
Die Stärke von OpenStreetMap ist, wir können eine Einzelanfertigung der Karte aus jedem Dorf machen. Da, wo der Blinde wohnt, kann er sagen, meine 500 Meter Umgebung hätte ich gerne und das sind wir in der Lage zu machen. Da kommt es nicht auf Auflage an, da müssen wir sehen, dass wir versuchen, die einzelne Spezialanfertigung möglichst preiswert zu kriegen, damit man sich die auch leisten kann. Vielleicht ist es auch eine Geschenkidee.
Wahrscheinlich. Das heißt, ihr habt auch so einen Drucker irgendwie verfügbar.
Wir gehen da ganz normal zur nächsten Firma und sagen, macht uns erstmal ein, zwei Prototypen. Und wenn wir dann denken, das Ganze ist ausgereift, dann lassen wir uns ein Angebot geben, wie das aussieht, wenn wir mal 100, 200, 500 Karten erstellen lassen. Und wenn dann nachher rauskommt, Drucker anschaffen oder Drucker leasen ist billiger, dann werden wir das machen. Aber erstmal muss es funktionieren.
Also ihr seid eigentlich im Prototypenstatus?
Wir sind im Prototypenstadium. Also die Idee funktioniert. Wir brauchen jetzt noch Symbole, also wir müssen definieren, welches Datenformat braucht der Drucker, dass es sich nachher anfühlt wie geriffelter Wald oder mit geschwungenen Linien eine Wasserfläche und so weiter. Da muss das Datenformat geklärt werden, was dann an den Drucker geht.
Okay, mal zurück zu den behinderten Leuten. Können die selber mitmachen bei OpenStreetMap? Also gerade jetzt Rollstuhlfahrer? Wahrscheinlich, ne?
Für Rollstuhlfahrer gar kein Problem. Die können ihren GPS-Empfänger genauso mitführen wie jeder andere, ob im Auto oder mit dem Rolli unterwegs. Hm. Die können natürlich auch problemlos selber ihre Treppen oder Lieblingsstrecken rein oder raus malen und entsprechend markieren. Für die Blinden gibt es derzeit noch keine Möglichkeit, das zu editieren. Das ist so eine Erweiterungsidee, wenn die Fußgängernavigation funktioniert, dass man zumindest Punkte, die zum Beispiel ungenau sind, verschieben kann, wenn man gerade den besseren GPS-Empfang hat. Da stelle ich mir vor, ich kriege eine Info, in 5 Meter vor Ihnen ist die Telefonzelle. Ich merke, aha, Blindenstock findet die Telefonzelle auf 20 Metern. Dann hat wohl jemand ungenau eingetragen. Dann stelle ich mich mit meinem GPS-Empfänger an die Telefonzelle und muss dann ein Kommando aufrufen, korrigiere den Punkt, den wir gerade aufgerufen haben, hierher. Vorausgesetzt, die Satellitenleistung ist im Moment gut und man kann davon ausgehen, dass man wirklich den besseren Wert hat als der andere.
Okay, das heißt, es gibt da schon auch Ansätze dafür. Beziehungsweise die Blinden können wahrscheinlich dann ihren, sagen wir mal, Bekannten oder Freunden oder vielleicht am OpenStreetMap-Stammtisch Bescheid sagen, wo was nicht richtig war oder welche Bushaltestelle vielleicht so oder anders ausgestattet ist oder so.
Mhm. Es gibt bereits ein Tool, das arbeitet mit Daten auf OpenStreetMap. Das ist aber keine richtige Navi, sondern man kann sich damit nur von Koordinate zu Koordinate hangeln. Und das ist in der Lage, Kreuzungen zum Beispiel auf OpenStreetMap zu importieren. Das ist von zwei blinden Engländern programmiert und heißt Lodestone, also L-O-A-D-S-T-O-N-E. Mhm. Und sie haben auf ihrer Homepage die Möglichkeit, so einen Konverter zu benutzen. Dann kann man die Koordinaten angeben und die Daten werden dann aus der OpenStreetMap-Datei in das Format konvertiert. Damit kann man es jetzt schon benutzen. Und da meinte ein User aus Besko, das liegt in der Nähe von Frankfurt an der Oder, das gab es nicht richtig. Also das sagt er auf der Mailingliste, die Straßen sind ganz ungenau, das stimmt hier nicht. Und da habe ich mal geguckt, habe ich gesehen, um Gottes Willen, Besko ist eine kleinere Ortschaft. Da sind gerade mal die zwei Hauptverkehrsstraßen und auch die nur sehr unten noch eingezeichnet. Da müssen wir was tun. Und dann habe ich mich mit den Leuten vom Stammtisch Frankfurt-Oder in Verbindung gesetzt und die überlegen jetzt, ob sie mal in Besko eine Mapping-Party machen können, um genau da dann auch vielleicht als Beispielort schon mal blindengerecht Micro-Mapping zu machen, also wirklich jede Kleinigkeit möglichst aufzunehmen, dass da volle Orientierung möglich ist. Und das ist dann natürlich auch ein guter Ort, um die geplante Software dann auszuprobieren und die geplanten Karten dann herauszustellen. Ansonsten ist mein Zielgebiet hier in Hannover das Landesbildungszentrum für Blinde. Ich habe gerade das Bein gebrochen, sobald ich wieder laufen kann, werde ich das wahrscheinlich selber mit ein paar Kumpels mal aufnehmen. Und das ist, denke ich, ein gutes Spiel, wenn wir so eine taktile Karte fertig haben. Das ist ein Gebiet, das kennen die Blinden schon, da brauchen sie sich nicht auf eine Gefahr einzulassen, wenn sie mit der Karte noch nicht klarkommen. Und sie können beurteilen, ob sie auf der Karte wiedererkennen, wie sie ihre Wirklichkeit dort erleben. Und da werden wir dann mal sehen, davon wird wahrscheinlich der erste Prototyp erzeugt.
Das ist allerdings ziemlich cool. Wir sind hier in Wiesbaden unterwegs, das ist jetzt ein Stück weit weg von Hannover. Mhm. Ich bin jetzt auf so Gedanken noch gar nicht gekommen, irgendwelche taktilen Geschichten zu mappen oder so. Wenn ich jetzt sage, ich will so nebenbei auch für behinderte Menschen ein bisschen was eintragen, was mir gerade so vielleicht noch mitgeht sozusagen, welche Tags verwendet ihr denn da speziell für so wichtige Sachen, sag ich mal?
Also gerade im Voting mit, bin ich ganz stolz drauf, nur zustimmenden Stimmen, ist der Tag Tactile Paving. Das ist also für die geriffelten Flächen, für die Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfelder, heißt es im Bauingenieursdeutsch, an den Bushaltestellen und sonstigen Geschichten. Das ist gerade in der Abstimmung.
Wie heißt das? Tactile wie?
Tactile Paving.
Paving, ja, ach so.
Und dann Paving wie Pflasterung.
Genau. Das ist für was?
Da gibt es eine Kategorie, in der solche Sachen gesammelt werden. Die heißt schlicht und einfach Impairment für blindengerechte Geschichten, also Sehbehinderung. Und es gibt eine Kategorie Wheelchair für Rollstuhl betreffende Tags, die man da benutzen kann.
Also, und das heißt, wir gucken am einfachsten im OpenStreetMap-Wiki nach. Da ist das dann alles beschrieben.
Ganz genau.
Gut, das größte Problem wird wahrscheinlich sein, dass wir das ja gar nicht sehen auf der Karte. Das ist ja mehr was jetzt tatsächlich für so Spezialanwendungen nur Verwendung findet, ne?
Ich denke, das wird dann so als Nebenwirkung entstehen, dass es auch eine Spezialkarte gibt, die solche Sachen mit anzeigen kann. Oder dass wir ein entsprechendes Overlay basteln, dass das auch visuell überprüfbar ist. Was ja schon immer geht, die Methode Query to Map. Das hat der Colossus programmiert. Das ist ein Overlay, wo man einfach eingeben kann, welchen Tag man sehen will. Und dann kriegt man die Karte angezeigt und die entsprechenden Punkte oder Wege werden markiert. Das benutze ich also recht häufig, um mal zu gucken, wie viel Abdeckung haben wir denn schon.
Query to Map.
Query to Map. Query wie Abfrage, -to-map. Da kann man dann sagen, so jetzt will ich mal sehen, welche Autobahnen sind beleuchtet und kann eingeben, bei Way lit gleich yes und dann kriege ich das Ganze schon eingetragene beleuchtete Autobahn.
Ist ein guter Tipp, die Seite kannte ich jetzt noch nicht, weiß nicht, ob Pi die Seite kannte oder Ralf.
Ralf war auch neu.
Also wenn es um Tricks gibt, wir vom Stammtisch Hannover haben auf der Hannover-Seite eine Tippseite eingeführt, wo wir die ganzen coolen Sachen für uns einfach mal gegenseitig verlinken. Und da wird bestimmt auch der eine oder andere noch was Neues finden. Das ist eine Spezialkarte oder eine neue Upload-Methode.
Ja, die Seite werde ich mal suchen und wenn ich die finde, auf unserer Seite verlinken. Wir haben hier eine Menge schon zusammengetragen, aber das eine oder andere scheint doch noch zu fehlen.
Es gibt immer was Neues. Also bei OpenStreetMap kommt keine Langeweile auf. Da findet man immer noch eine Idee, was man noch machen kann.
Ja, vor allem ist mir auch schon aufgefallen, wenn eine Gegend gut gemappt ist und eigentlich schon alles da ist, fangen die Leute an, am Ende Strommasten und solche Sachen einzuzeichnen, wo man sagen würde, gut, das brauchen wir auch wirklich nicht als erstes. Aber das, man findet immer noch irgendwas, was irgendwo rumsteht und auf die Karte gehört oder auch nicht.
Irgendjemand braucht es, sonst würde es keiner eintragen.
Genau, es gibt immer Benutzergruppen, die das gebrauchen können. Kanalisation hatte ich auch schon mal die Idee, aber da ist das mit dem GPS so schwierig, denke ich mal.
Ja, das ist aber wieder ein Thema. Untergrund ist wieder ganz spannend für die Fußgänger-Navi für Blinde. Wir müssen nämlich in U-Bahn-Stationen irgendwie klarkommen. Oh. Da werden wir mal sehen, da habe ich mir Gedanken gemacht, wie man solche 3D-Objekte eventuell abbilden kann, wie man sagen kann, wir haben da eine Etage drunter. Das mag ich nicht in die gleiche Karte übereinander malen. Wie kann ich das darstellen?
Es gibt ja an sich schon so Layer-Level, wo man dann ein Layer angibt, dass man zum Beispiel sagt, Flüsse sind tiefer und die Straße ist unter der. Es gibt ja auch so Tunnel, die dann gemappt werden.
Tunnel und Brücken.
Vielleicht, ja, also genau. Aber es ist halt
wenn sich zum Beispiel unter dem Tunnel ein Fußgängerüberweg befindet, dann habe ich schon wieder keine Möglichkeit, das darzustellen.
Richtig, dann gibt es Probleme.
Also wir sehen, es gibt noch jede Menge Probleme auch zu lösen. Andere Probleme sind mir bekannt. Jetzt von Behinderten war mir nicht so bekannt. Da könnten wir vielleicht auch mal aufzugehen. Das ist wahrscheinlich auch eine der größten Stärken von OpenStreetMap, dass man eben gerade so, naja, für sagen wir mal Minderheiten wirklich Spezialsachen machen kann, was man mit anderen kommerziellen Karten, Material einfach überhaupt nicht machen kann. Ne?
Genau. Und ich habe immer den Vorteil, ich habe es weltweit in dem gleichen Format. Wenn ich aus Kanada eine Skipistenkarte auftreibe und aus den Alpen, dann kann ich das trotzdem nicht vergleichen, weil die bestimmt mit ganz anderen Methoden, mit ganz anderen Farben hergestellt sind. Und bei OpenStreetMap habe ich immer die Möglichkeit, alles gleich aussehen zu lassen auf der ganzen Welt.
Du mappst aber nicht nur solche Details, sondern aber auch ganz normal Straßen, so wie andere OpenStreetMapper.
Ich habe ganz klassisch angefangen mit meinem Heimatort. Ja. Nachdem ich den in der normalen Wikipedia eingetragen habe, habe ich dann gemerkt, oh, der ist bei OpenStreetMap noch nicht erfasst. Und der GPS-Empfänger war da vom Geocachen her. Und dann bin ich einfach mal mit dem Auto die ganzen Straßen abgefahren und habe sie dann nachträglich eingetragen. Je näher man an der Heimat dran ist, desto einfacher ist das dann, die Straßennamen aus dem Kopf einzutragen.
Ja, stimmt.
Die Wanderwege drumherum haben sich dann sehr schnell angeschlossen, weil auch in den Nachbarorten die ersten Mapper aufgetaucht sind. Und als ich dann gemerkt habe, oh, da muss einer ganz nah dran sein, habe ich gedacht, so, jetzt machen wir einen Stammtisch. Und habe die einfach mal angeschrieben.
Und angeschrieben heißt über die OSM-Plattform gesucht erstmal?
Ja, genau. Es gibt eine Möglichkeit, in der Karte selbst danach zu filtern, wer diejenigen sind, die es geändert haben, also den Usernamen. Und dann bin ich über das Interface vom Wiki gegangen und habe die Leute angemeldet.
Ah, okay. Schön.
So kam dann das erste Treffen zustande. Inzwischen ist es ein Selbstläufer, weil die Leute, die Hannover als Suchbegriff eingeben, die Stammtischseite dann finden.
Okay, gut. Euer Stammtisch ist auch im Wiki eingetragen, nehme ich an?
Ja, ganz genau. Es gibt bei jeder Stammtischseite einen kleinen Kasten, wo alle Stammtische in Deutschland, die wirklich regelmäßig stattfinden, genannt werden. Oder einfach mal die nächstgrößere Stadt oder die eigene Gemeinde eingeben als Suchbegriff. Viele Seiten existieren da schon. Und da kann man dann gucken, wer da noch dran arbeitet und sich mit den Leuten verabreden. Mein Tipp, wenn man einen neuen Stammtisch aufmachen will, in 3 bis 4 Wochen konkreten Ort, konkret eine Zeit reinschreiben. Dann kommt auch jemand, wenn man immer nur fragt, wollen wir uns mal treffen, dann sagen die anderen immer ja und dann kommt noch kein Termin zustande.
Ja, das ist immer so mit Terminen, nicht nur bei OpenStreetMap.
Genau.
Das ist bei unserem Radio schon so immer. Wir müssen ja irgendwann mal uns treffen und die Sendung vorproduzieren. Ist heute eine Vorproduktion. Und ja. Da muss man auch immer einen Termin finden. Und wenn dann nicht einer aufsteht und sagt, wir machen das dann und dann, dann kommt nie irgendwas zustande.
Ja.
Normalerweise.
Also ich freue mich auch ganz toll über das Medium Radio und die Möglichkeit zum Podcast, weil nämlich die Blinden auf der Blinden-Mailing-Liste über Podcasts immer erfreut sind. Schöne Grüße an euch, schön, dass ihr mithelft.
Ja, gerne. Dann schöne Grüße speziell an die Blinden von hier aus. Empfehle uns weiter. Vielen Dank für dein Interview, Annette.
Ja, ich bedanke mich, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt.
Das haben wir gerne gemacht. Und wir hören voneinander.
Alles klar.
Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war die Annette aus Hannover am Telefon. Unsere Sendezeit neigt sich zum Ende. Wir haben noch 7 Minuten. Was wir noch zu erwähnen hofften, unsere CC-Party natürlich auf jeden Fall. Creative Company habe ich ganz am Anfang der Sendung angekündigt, dass wir was ankündigen würden. Jetzt seid ihr bis zum Schluss dran geblieben, habt durchgehalten. Am 27. Juni ab 21 Uhr in der Kreativfabrik wird die Creative Commons Party stattfinden. Heute unser Musikangebot, das Musikangebot, das wir heute gespielt haben, hier im Radio, ist auch Bestandteil dieser Creative Commons Party, zumindest zum Teil. Es gibt aber noch ganz andere und bessere und schlechtere Musik und alles für Umme, für frei, unter einer ähnlichen Lizenz wie OpenStreetMap selber auch. Kommt reichlich, der Eintritt ist frei übrigens, das empfiehlt sich natürlich, wenn man freie Musik spielt. Und Getränke gibt es zu moderaten Preisen, das meine ich ernst, sehr moderat. Ne? Wart ihr eigentlich da? Ich war da. Ich muss mich schälen. Beim nächsten Mal komme ich auch, aber beim letzten Mal habe ich es verpasst, ich weiß nicht mehr wieso.
War sehr gut.
Genau, richtig. Und die nächste wird noch besser.
Ja, und sie liegt am 27. Das ist der Tag auch, an dem der Linux-Tag zu Ende geht.
Ah.
Der beginnt nächste Woche Mittwoch. OpenStreetMap ist als eines der Community-Projekte auch dort in Berlin. Also für alle, die da vielleicht irgendwie Interesse dran haben, die können sich da direkt vor Ort, also sehr detailliert mit den Leuten aus der Community dann auch mal zusammenfinden.
Das ist, empfiehlt sich, wo ist der Linux-Tag?
Berlin.
In Berlin.
In dem ICC, in dem Kongresszentrum.
Ja, aber wenn man da fertig ist, schafft man es ja gar nicht abends bis nach Wiesbaden.
Oh doch.
Doch?
Doch, doch. Es gibt doch den ICE und die Bahn.
Also, schöne Reisegruppe nach Wiesbaden zur Creative Commons Party, direkt nach dem Linux-Tag.
Ja, es ist auch sehr gut gelegen, also hier direkt gegenüber vom Schlachthof.
Direkt am Bahnhof,
ja. Am Bahnhof.
Nicht
in der Kreativfabrik.
Genau.
Haben wir eine Anfahrtskizze?
Auch in OpenStreetMap gemappt.
Haben wir gemappt sind wir auf jeden Fall, ja. Das ist der Punkt mit der Mate. Haben wir eigentlich eine Anfahrtskarte dafür? Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht.
Also auf der Kreativfabrikseite ist auf jeden Fall eine.
Ja, das findet man auf jeden Fall.
Ja, also wenn man Google danach sucht, findet man es auch.
Ja.
Ja, damit ist unsere Sendzeit rum. Leider haben wir jetzt doch nicht alles geschafft, was wir sagen wollten. Ne?
Ja, ich hatte noch was aus Afrika angekündigt. Ja,
vielleicht ganz kurz.
Ganz kurz.
Weil wir es angekündigt haben.
Ein Freund von mir mappt dort Addis Abeba mit der Hilfe von vielen Unterstützern aus außerhalb. Man kann sich da beteiligen, wenn man einfach auf die Seite geht und über OpenStreetMap dort ein bisschen mappt über Satellitenbilder. Er vor Ort hat das ein bisschen schwierig, weil die Internetverbindung dort so schlecht ist. was er allerdings macht, ist, dass er den Leuten dort Karten zur Verfügung stellt, die dann teilweise kostenlos verteilt an Flughäfen. Und er finanziert das so ein bisschen dadurch, dass er Leute auf der Karte verlinkt, Firmen, wichtige Punkte für Terroristen, für Terroristen, sagte ich schon.
Auch für Terroristen.
Für Touristen einträgt, was sie unbedingt sehen müssen. Und sie dort so ein bisschen Geld dann wieder reinholt, das dann auf der einen Seite dann wieder für GPS-Geräte ausgibt, die er Taxifahrern mitgibt oder Leute beauftragt, mal ein bisschen durch die Gegend zu laufen, ein bisschen was zu mappen.
Der macht dann ein Geschäft draus.
Ja, allerdings ist es nicht so, also es wirkt erstmal so ein bisschen kommerziell und er versucht auch schon Geld einzunehmen, allerdings gehen auch 50% des Geldes dann an die Waisenkinder vor Ort. Mhm. Also er versucht da schon, das Geld im Land vor Ort zu lassen, bei den Leuten, die es wirklich brauchen.
Und da ist er in zwei wohltätigen Projekten unterwegs.
Genau, also er hat da einen festen Job, er hängt nicht an dem Geld, das er da irgendwie einnehmen will, sondern er macht das für eine gute Sache. Der Link auch auf unserer Seite.
Den Link werden wir noch, ist ja schon auf der Seite, sonst werden wir noch verlinken auf jeden Fall.
Ich wäre dafür, das Wiki komplett rüber zu kopieren, vielleicht.
Ja, wäre, ja.
Oder vielleicht ein bisschen durchsortiert.
Ja, genau, ich habe mir ein bisschen was mitgeschrieben. Vielleicht doch, genau, ja. Wir setzen uns gleich noch in den Club und machen das am besten
ja,
zusammen.
Ja, können wir gerne machen.
Den nächsten Flortfunk gibt es am 15. Juli. Das ist in exakt 4 Wochen. Also von euch aus gesehen, also vom Hörer aus gesehen. Wir machen ja Vorproduktion. Wann wir die nächste Vorproduktion machen, wissen wir noch nicht so genau. Auf jeden Fall vorher. Das Thema wissen wir jetzt auch noch nicht so ganz genau abschließend. Das Thema der übernächsten Sendung wird auf jeden Fall mit Handtüchern zu tun haben. So viel sei verraten. Wir spielen jetzt noch einmal General Union. Und zwar das Lied Beer Drinker, passend zu den Kneipen, die bei OpenStreetMap selbstverständlich auch eingetragen werden noch. Und ja, und wir versuchen jetzt noch in unsere Clubräume zu fahren und ein bisschen leckeres Essen von der Anna einzufahren.
Mm.
Na? Danke an Pi und Ralf.
Und an Tanjev natürlich.
Danke, Tanjev.
Hat Spaß gemacht heute. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Sendung wieder. Also hören uns wieder. Okay, dann bis zum 15. Juli.
Und tschüss.